sivuilta. Suora lainaus sivuilta. Neuvoston toukokuussa 2004 vahvistamaan yhteiseen kantaan ei otettu ainoatakaan Euroopan parlamentin tekemistä merkittävistä tarkistuksista. Parlamentti siis ohitettiin olankohautuksella. Tällainen menettely ei käy, ei tässä eikä missään muissakaan yhteispäätösmenettelyyn kuuluvissa asioissa. Toivon, että parlamentin enemmistö tukisi maltillisia muutosesityksiä neuvoston yhteiseen kantaan, jolla ohjelmistojen patentoitavuuden edellytyksiä tiukennetaan nykyisestä. Tärkeintä on estää puhtaiden ohjelmisto- ja liiketoimintamalli patenttien myöntäminen Euroopassa. Joiltakin osin Euroopan patenttiviraston nykykäytäntö on ajautunut liian kauaksi harmaalle alueelle ja patentteja on myönnetty heppoisin perustein. Ohjelmistojen patentoitavuutta Euroopassa ei nykyisestään pidä laajentaa. Toisaalta valtaosa nykyajan teknologisista tuotteista hyödyntää ohjelmistoja, eikä teknologiatuotteille myönnettyjä patentteja pidä hylätä vain siksi, että ohjelmisto on osa niitä. Tärkeää on varmistaa myös, ettei patenteilla voida estää yhteensopivien interoperatiivisten ohjelmistojen luomista. On hyvä, että tässä asiassa olemme komission kanssa samoilla linjoilla. Direktiivin pitäisi tukea eurooppalaista innovatiivista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa ohjelmistoalalla. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tarpeettomia esteitä muun muassa avoimen lähdekoodin open source ohjelmistokehitykselle aseteta. Kuitenkin huomioiden sen, että patenteilla on keskeinen merkitys monille eurooppalaisille yrityksille. Akateemiset tutkimukset sekä meillä että maailmalla ovat kuitenkin osoittaneet, etteivät tutkimus- ja tuotekehityspanokset ole riippuvaisia patenteista, eivätkä maantieteestä. Yritysten kannattaa tehdä ohjelmistokehitystoimintaa siellä, missä on tarjolla paras innovaatioympäristö. Maantieteellisen alueen patenttisuojan laajuudesta riippumatta. Mikään ei pakota tekemään näitä patentoitavia ohjelmistoja Euroopassa. Ne voidaan tehdä aivan hyvin Intiassa, Kiinassa tai muualla maailmassa ja patentoida sitten jossakin muualla maailmassa. Direktiivin tavoitteena on yhtenäistää Euroopan patenttitoimiston ja jäsenmaiden kirjavaa käytäntöä ohjelmistopatenttien myöntämisessä. Siksi kannatankin direktiivin säätämistä. Patenttijärjestelmän yleiset ongelmat, hitaus, kalleus ja niin edelleen, eivät tähän keskusteluun kuulu, mutta on selvää, että tarve yhteisöpatentille on tullut entistäkin selkeämmäksi. Yhteisöpatentti on saatava pikaisesti eteenpäin ja voimaan. Pidän todennäköisenä, että parlamentin huomenna hyväksyvät muutosesitykset vievät meidät sovitteluun. Haluaisin muistuttaa, että jos sovittelun lopputulos ei tyydytä parlamenttia, voi parlamentti aina hylätä koko esityksen myös sovittelun jälkeen. Huonoa direktiiviä ei missään nimessä pidä päästää läpi.
Grazie. Per il gruppo socialista la signora Berger ha la parola per tre minuti.
Dankeschön, Herr Präsident. Ich möchte mich zunächst ebenfalls bei unserem Berichterstatter Michel Rocard sehr herzlich bedanken. Ich möchte auch unsere Berichterstatterin aus der ersten Lesung, Aline McCarthy, in diesen Dank mit einschließen. Beide haben uns bei diesem schwierigen Gesetzgebungsverfahren bis zu diesem Punkt sehr, sehr gut geleitet. Ich habe das Verfahren seit der ersten Lesung verfolgen können und ich denke, alles, was sich zu diesem Entwurf zu einer Richtlinie über computerimplementierte Erfindungen abgespielt hat, ist nicht alltäglich für die legislative Arbeit auf der Ebene der Europäischen Union. Wir haben alle ein Ausmaß an Lobbying erlebt, das man entweder als unerträglich oder als gelebte Demokratie ansehen kann. Ein Ausmaß an Beteuerungen, doch das Gleiche zu wollen, nämlich eine hohe Innovationsbereitschaft der europäischen Unternehmen, aber kaum über eine konkrete Formulierung sind wir uns einig geworden. Wir haben, und das hat sich hier jetzt wieder bestätigt, eine äußerst unflexible Haltung der Europäischen Kommission erlebt und einen gemeinsamen Standpunkt des Rates, der nicht wirklich ein gemeinsamer Standpunkt ist. Und je länger und intensiver wir uns mit dieser Materie beschäftigen, glaube ich, kommen zwei allgemeine Überlegungen immer mehr zum Tragen. Es gibt Grenzen der Gesetzgebung, an die wir hier sicher gestoßen sind. Entweder wir wollen eindeutige und klare Begriffe, und Vorgaben für die Anwendung schaffen, dann besteht aber die Gefahr, dass wir zu kurz greifen und zukunftsträchtige Entwicklungen ausschließen. Oder wir lassen Spielräume zu, das geht dann auf Kosten der Rechtssicherheit und der Konsistenz der Gesetzgebung. Normalerweise löst sich dieser Konflikt durch ein funktionierendes Rechtsschutzsystem, das allen, ob klein oder groß, halbwegs faire Rechtsschutz- und Überprüfungsmöglichkeiten einräumt. Leider können wir in Europa in diesem Fall davon nicht ausgehen. Wir brauchen daher vielleicht dringender als diese Richtlinie ein wirklich europäisches Patentsystem und ein funktionierendes Rechtsschutzsystem auf europäischer Ebene, das allen, ob klein oder groß, gleichen Zugang bietet. Meine politische Gruppe wird ihren endgültigen Standpunkt heute Abend festlegen. Jedenfalls kann ich Ihnen versichern, dass wir mit großer Geschlossenheit hinter den Änderungsanträgen unseres Berichterstatters Michel Rocard stehen. Dankeschön.
Grazie. Per il gruppo dell'ALDE per tre minuti la parola al signor Manders.
Dank u wel, voorzitter. Commissie, collega's, iedereen bedankt, maar ik wil vooral bedanken collega's Rocard en Mocardi die toch bijna een mer à boire hebben verricht als we het hebben over deze richtlijn die zo gespannen staat en waarin een aantal lijnen in dit huis te ontwaren zijn die verschillende meningen hebben over deze. Het doel van deze richtlijn is vooral het voorkomen van triviale octrooien die de laatste jaren zijn doorgeslipt bij het Europese octrooibureau in München. Onder andere software op zich wat blijkbaar gepatenteerd kan worden. En ik heb begrepen dat dat het gemeenschappelijke doel is van deze richtlijn. En daar zijn we het allemaal over eens dat dat niet moet kunnen. En vandaar deze richtlijn. Dus in principe is deze richtlijn bedoeld om artikel 52 van de Conventie van München te verbeteren, te versterken. Voorzitter, als advocaat heb ik die richtlijn nog eens erop, dat artikel er nog eens op nageslagen. Wetgeving kan niet helderder zijn dan artikel 52 van de Conventie van München. Als er iets eenvoudig is, is het dat artikel. Alleen het vervelende is dat het in alle lidstaten verkeerd wordt geïnterpreteerd, of in ieder geval anders wordt geïnterpreteerd, wat enorme rechtsonzekerheid teweeg brengt. Het is heel belangrijk om die triviale octrooi te voorkomen, omdat wij innovatie, onderzoek, dus ook concurrentie en werkgelegenheid binnen Europa moeten beschermen en moeten versterken. Zonder beloning, voorzitter, hebben we geen uitvinders, dus ik denk dat er een rechtvaardig beloningsstelsel moet zijn voor uitvinders die hun ideeën, hun geestelijk eigendom moeten kunnen beschermen. Zo niet, dan zal na de arbeidsintensieve producten die nu al naar China vertrekken, vrees ik, zullen nog heel veel de research en development afdelingen van ondernemingen vertrekken. En dan denk ik met name van de multinationals en gevolgd door het midden- en kleinbedrijf. Als dat gebeurt, voorzitter, dan denk ik dat wij moeten betreuren dat wij binnen Europa zo ontzettend moeilijk tot wetgeving komen. Dat wij ontzettend gebrek tonen aan daadkracht. Dat wij niet wetgeving durven maken die onze concurrentie mondiaal versterkt. En ik denk dat we dat voor onze kinderen, voor ons nageslacht moeten betreuren als we dat niet aandurven. Dus ik hoop dat er een sterke richtlijn uitkomt en wellicht dat we dat gaan krijgen. Maar wat is nou het grootste probleem, voorzitter? Het grootste probleem is dat dit huis, dat de Europese Commissie, dat de Raad als zodanig geen democratische controle heeft op het Europees Octrooibureau. En dat willen we. Daarom hebben wij als liberalen ook een amendement ingediend. Een amendement 65 waarop wij zeggen, verwerp deze hele richtlijn, commissie, kom terug met een Europees gemeenschapsoctrooi, waardoor dit huis het Europees octrooibureau kan controleren. Dan valt het onder de vleugels van Europese regels en dan denk ik dat we ook een juridisch juist medium hebben en een juridisch juiste organisatie. Dan ook kunnen we, en dat is vooral in het belang van het midden- en kleinbedrijf, kunnen we ook zorgen voor geharmoniseerde juridische procedures en dat we duidelijkheid hebben. Op dit moment, als een klein bedrijf wil procederen omdat er een inbreuk is tegen zijn patent, dan kost dat miljoenen en dat kan een klein bedrijf nooit permitteren. Ik hoop, voorzitter, dat wij vanavond als liberale en democratische fractie komen tot een goed afgewogen standpunt, maar ik hoop vervolgens dat wij morgen de hele richtlijn afstemmen, opdat de commissie naar voren kan komen met een degelijk onderbouwd voorstel voor een Europees patent. Met een richtlijn zoals deze ingebouwd, waardoor we een geharmoniseerde en afgewogen richtlijn hebben. Ik dank u wel.
Grazie. Per il gruppo Verde Alleanza Libera Europea la signora Lichtenberger ha la parola per 3 minuti, prego.
Herzlichen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir entscheiden heute darüber, ob Innovation im Bereich von IT möglich sein wird und ob es dafür die notwendige Freiheit geben wird. Freiheit für Klein- und Mittelbetriebe, sich zu entwickeln. Nun behaupten alle, dass sie das wollen, sowohl die Patentgegner als die Anhänger des Patentwesens. Niemand sagt hier offen, dass er Software patentieren will. Der Unterschied liegt in den Amendments selbst, liegt darin, wie viele Hintertüren zur Patentierung von Software aufgemacht wird. Der Unterschied liegt darin, ob es eine klare Trennlinie gibt zwischen technischen Erfindungen, die natürlich weiterhin unter Patentschutz stehen sollen, und Software, die mit Copyright ohnehin schon geschützt ist. Die Frage ist, gibt es 10 bis 15 Hintertüren und gibt es Rechtsunsicherheit oder gibt es Freiheit für die Entwicklung von Klein- und Mittelbetrieben? Wenn Sie sich heute für die Common Position des Rates entscheiden, dann entscheiden Sie sich für weit offene, sperrangelweit offene Scheunentore für das gesamte Patentwesen, das Schritt für Schritt in Europa den Markt erobern wird. Dann entscheiden Sie sich dafür, dass das TRIPS-Abkommen Software voll erfassen wird. Dann entscheiden Sie sich dafür, dass Ideen zur Handelsware werden und das auf einem Markt, wo Klein- und Mittelbetriebe keinerlei Chance haben, mithalten zu können, weil die Streitkosten zur Entwicklung und zur Verteidigung von Patenten vor Gericht zu hoch sind. Es kann nicht sein, dass jeder Klein- und Mittelbetrieb dazu verdammt ist, sich einen Patentanwalt zu nehmen, um seine Innovationen dann zu verteidigen. Wenn Sie sich aber für die 21 Amendments, die breit unterstützt werden, aussprechen, dann geben Sie Innovativen und Kreativen in den SMEs Room to Move, also Raum und Chance zur Entwicklung. Mit den 21 Amendments korrigieren wir den Fehler der Regierungen, die offensichtlich auf dem falschen Dampfer unterwegs waren und sich dem Druck der Industrie gebeugt haben. Diese will, und hierüber müssen wir uns keine Illusionen machen, die volle Patentierbarkeit von Software. Denn das gibt ein gutes Zubrot, das gibt eine volle Portokasse und das würde natürlich SMEs, Klein- und Mittelbetriebe, die Innovation aus dem Markt drängen. Das sieht man deutlich an einigen Annoncen, die zum Beispiel von SAP oder anderen Betrieben geschaltet wurden, zum Beispiel in European Voice. Schauen Sie sich dann das an, dann wissen Sie, was die Council Position in Wirklichkeit bedeutet. Mit den 21 Amendments erreichen Sie, dass wir einen freien Markt haben, dass der Wettbewerb auf dem Markt stattfindet und nicht vor Gericht. Und deswegen ersuche ich Sie, unterstützen Sie diese 21. Wir brauchen sie dringend für die Entwicklung europäischer Innovation. Danke.
Grazie. Per il gruppo della Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica, la signora Figueiredo ha la parola per 3 minuti.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos, de facto, num debate da maior importância, porque o que está em causa é muito grave. Está em causa a liberdade intelectual, a inovação tecnológica e a própria competitividade económica da Europa. Como muito bem têm referido cientistas, professores universitários, comunidade estudantil, muitas organizações e pequenas e médias empresas. É tão inadmissível a posição comum tomada pelo Conselho em 7 de março passado, como era a proposta de diretiva da Comissão, apresentada em 20 de fevereiro de 2002, e sobre a qual o Parlamento Europeu se pronunciou em plenário, a 24 de setembro de 2004, e que o Conselho Europeu ignorou totalmente, o que é inaceitável. Tal como então dissemos, não se pode admitir que se passe a atribuir patentes a ideias, ao conhecimento, quem sabe, à própria vida. Por isso, tal como então propusemos, relativamente à proposta de diretiva sobre a patenteabilidade dos inventos que implicam programas de computador, defendemos a rejeição da posição comum do Conselho. É neste momento a proposição mais correta, a única que impede que se entre num caminho muito perigoso para a inovação e o conhecimento. Como sabemos, atualmente, o sistema de direitos de autor já fornece uma grande proteção aos autores de software, permitindo-lhes ter um controle sobre os usos dados ao seu trabalho. Mas não é admissível que seja posta em causa a possibilidade de qualquer pessoa se sentar ao computador e escrever o software que desejar, desde que o saiba fazer, ou que uma empresa possa desenvolver software específico para as suas necessidades. Concentrar nas mãos de poucos o direito de criar software traria limitações muito graves. Sabe-se que o software tem permitido o desenvolvimento das economias, a automatização e simplificação de muitas tarefas a um custo relativamente baixo. Ora, num quadro legal onde vigorem patentes sobre software, isto não seria possível. Antes de começar a desenvolver o software, uma empresa ou qualquer pessoa em casa seria obrigada a contratar uma equipa de advogados, especialistas, para verificar se a ideia tinha o potencial de infringir alguma patente. Como se vê, estamos num terreno muito perigoso em que, ao contrário do que acontece com as patentes comuns que protegem uma invenção, uma patente de software privilegia o abuso indevido de uma ideia, ou seja, as patentes de software são, de facto, um atentado à liberdade intelectual, à possibilidade de criação e desenvolvimento da própria indústria europeia. De facto, patentes de software são meros mecanismos legais de concentrar nas mãos das grandes empresas multinacionais, como a Microsoft e outras, a evolução do conhecimento e a capacidade de inovação, dado que as pessoas individualmente e as micro e pequenas e médias empresas não teriam condições económicas para competir em tribunal com grandes empresas que têm uma ideia abstrata. Por tudo isto, é fundamental impedir a aprovação da posição do Conselho. Pela nossa parte, consideramos que não é necessário haver qualquer diretiva nesta área, mas a existir, pelo menos, salvaguarde-se a possibilidade de criação e inovação, a liberdade intelectual e aprovem-se as propostas de alteração que subscrevemos. Muito obrigada.
Grazie. Per il gruppo Indipendenza e Democrazia, il signor Weiss ha la parola per due minuti.
Thank you, Mr. President. Computer entrepreneurs are amongst the most independent spirits in the world. I know how they feel faced with the prospect of this directive. They, as much as anyone, reject the concept of restrictive monoliths. They also know that the EU is just such a monolith. The directive is typical of the monolithic actions which they seek to reject. I have worked hard in recent weeks to help computer SMEs resist this directive, but I have come to realise that the amendments proposed by the rapporteur do not change the fundamental problem. Monsieur Rocard is trying to remove non-technical features of computer-controlled inventions from the scope of the directive, and that in itself is laudable. But he is not seeking to stop the directive overall. In fact, he's supporting it. As such, small computer companies are left, one might say, between a rockard and a hard place. Monsieur Rocard goes as far as to state in his explanatory statement that he supports the Council's position in principle. His amendments do not reject the concept of harmonisation. They explicitly support it, and one of them even says that the objective of the directive, namely to harmonise the national rules on patentability of computer-controlled inventions, cannot be sufficiently achieved by the Member States. Monsieur Rocard, sadly, is one of those typical in the EU who increasingly seem to think that the European Patent Office is some sort of subsidiary of the EU, when in fact it covers non-EU countries as well. I reject this directive completely. That is why I will vote against it, and Mr. Rocard's version of it. I have always said that if the EU is the answer, it must have been a silly question. Today, that is patently obvious.
Per il gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni, il signor Crowley ha la parola per due minuti.
Thank you very much, Mr. President. At the outset, I want to pay a personal tribute to the rapporteur, Michel Rocard, who's had a very difficult task in trying to find compromises and agreements on this. And in saying that, it also saddens me to say that many times when I listen to the debate on this issue, both in the committee and here in the chamber itself, that it seems that we're totally unconnected with reality of what's happening outside of these walls. Because innovation is the very key and the very engine that will drive our economies. When people speak about ensuring that other people can use software patents, they seem to think that everybody can come up with these ideas themselves and they don't need any protection or any grounding for those ideas. However, what we do see happening is by some of the people proposing some of the amendments and by some of the lobby that has taken place on this issue, they simply want a free-for-all, no protection within the European Union. And what would that lead to? That would lead to American companies or Japanese companies or other companies patenting the very ideas that European software developers, European innovators come up with, and forcing those same European innovators to have to buy them back from them. Patents are not a sword. Patents are a shield. They're there to defend your ideas. We should ensure that the rules and regulations that we set down guarantee that those innovators have those protections and have those rights. And when I hear some of the speeches coming out in the chamber here, and again some of the lobbying material that I've received over the last number of weeks on this issue, saying about protecting small and medium-sized enterprises, just give you one example. In the innovative computer technology sector in Ireland, there are 100,000 jobs. 62,000 of those jobs come from small and medium-sized enterprises. They fully support the common position on this issue, and that's why I would urge all members to think with their hearts, but most importantly, think with your mind. What protection would you like to see if you have ideas? This is not about harmonisation. This is more about mutual recognition of 25 varying and different regulations in the member states to ensure that small companies, small innovators can be guaranteed legal certainty and financial certainty with regard to the protection of their ideas and the promotion of them.
Grazie. Per il gruppo dei non iscritti, il signor Gollnisch ha la parola per due minuti.
Les logiciels sont-ils brevetables? Pour les géants des technologies de l'information, comme les Américains IBM, Microsoft, cela ne fait aucun doute. Pour la plupart des PME innovantes, mais aussi des professions liées à l'industrie du logiciel, comme les programmeurs, les chercheurs, les développeurs indépendants, la brevetabilité des logiciels signifiera certainement pour eux une mort annoncée. Le lourd dossier fait la navette entre le Parlement européen et le Conseil des ministres depuis plus de 2 ans. Le résultat de ce marathon parlementaire pourrait aboutir à l'approbation d'une directive Bolkestein, une de plus, sur la brevetabilité des logiciels. L'Office européen des brevets, en contradiction avec la lettre et l'esprit de la loi, a accordé plus de 30 000 brevets sur des projets de calcul mathématique ou des méthodes de traitement ou d'affichage des données. Souvent, ces brevets sont aussi étendus, triviaux et préjudiciables que leurs équivalents aux États-Unis. Je pense qu'il faut refuser la brevetabilité des logiciels pour de multiples raisons, dont la première est que l'informatique utilise des langages et que l'on ne peut pas breveter les mots d'une langue, ce qui empêcherait les autres de s'en servir librement. On protège la combinaison spécifique de ces mots et cette protection s'exerce par le droit d'auteur, tout comme la protection du droit d'auteur s'exerce en musique à l'égard d'une partition et non pas des notes de musique. C'est d'ailleurs très exactement le principe que posait la Convention de Munich. Pourquoi réviser ce droit positif? Pourquoi supprimer ce droit d'auteur? Cette suppression rendrait impossible l'écriture de nouveaux logiciels. Comment imaginer que l'on puisse vivre dans un pays où l'on autoriserait une entreprise à posséder l'exclusivité du fait de présenter un document avec un caractère en titre gras et des sous-titres en italique, la barre de progression, l'utilisation du double clic, le panier électronique qui ont déjà été brevetés aux États-Unis. Nous devons refuser à la Commission et au Conseil ce droit de tuer l'innovation des petits créateurs d'informatique.
Grazie. Procediamo ora agli interventi degli altri oratori. Prima a prendere la parola per 3 minuti il signor Lehne.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Dank gilt dem Berichterstatter und den Schattenberichterstattern. Besonders herausheben möchte ich aber hier die Schattenberichterstatterin unserer Fraktion, Pia Nora Kauppi, die sich in einer ganz hervorragenden Art und Weise darum bemüht hat, hier vernünftige Kompromisse und eine gute Lösung zustande zu bringen und ein ungeheures Maß an Sachkompetenz bewiesen hat. Ich habe jede Hochachtung, die man nur haben kann, vor ihr im Zusammenhang mit ihrer Arbeitsleistung, die sie hier erbracht hat. Meine Damen und Herren, nur um das hier noch einmal ganz deutlich klarzustellen, das ist in der Debatte im Rechtsausschuss auch deutlich geworden, niemand, keine politische Gruppierung, für Einzelpersonen kann ich das nicht ausschließen, will Softwarepatente. Darum geht es auch gar nicht. Der Sinn dieser Richtlinie war es, genau die Rechtsentwicklung wie in den USA in Europa nicht stattfinden zu lassen und zu unterbinden. Das ist der Zweck. Und auch der gemeinsame Standpunkt erfüllt diesen Zweck. Wir haben Ende Mai eine Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern bekommen. Und ähnlich wie das der Kollege vorhin gesagt hat für Irland, auch in Deutschland ist in dieser Region um München die größte Konzentration an kleinen mittelständischen Softwareentwicklern. Die haben dort ein Hearing gemacht und das Ergebnis ist ganz eindeutig gewesen. Der gemeinsame Standpunkt erfüllt die Voraussetzungen, die gesetzt worden sind und löst die Probleme. Trotzdem kann man ihn natürlich verbessern. Und wir haben im Rechtsausschuss in dem Bericht Rocard, so wie er angenommen worden ist, im Rechtsausschuss eine ganze Reihe von entscheidenden Verbesserungen in Gestalt von 39 Änderungsanträgen vorgenommen. Wir haben Klarstellungen vorgenommen, wir haben neue Optionen geschaffen. Ich will nur auf die beiden Begriffe Interoperabilität und Technikdefinition hinweisen. Und von daher ist dieser Rechtsausschussbericht ein gemäßigter Bericht, der geeignet ist, um die eventuell noch vorhandenen Probleme zu lösen. Die Rocard-Anträge und die Anträge, die andere Fraktionen dagegen hier vorgestellt haben, schießen weit über das Ziel hinaus. Wir haben vor wenigen Monaten hier zusammengesessen und haben uns noch einmal dem Lissabon-Prozess verpflichtet. Kernelement des Lissabon-Prozesses ist eine wissensgestützte, wissensbasierte Gesellschaft in Europa. Wir haben keine Rohstoffe. Wir sind auf unser Gehirn, auf unsere Wissen, auf die Fähigkeiten unserer Menschen angewiesen. Und würden wir es zulassen, durch übertriebene Amendments am Ende eine Situation zu bewirken, in der ein Großteil der europäischen Hochtechnologie nicht mehr patentfähig ist, dann würden wir die Existenzgrundlage für künftige Generationen auf diesem Kontinent in Frage stellen. Und aus dem Grunde ist eine solche Position nicht vertretbar und wird auch von der ganz großen Mehrheit meiner Fraktion nicht mitgetragen. Lassen Sie mich zu einem Punkt noch kommen, der von Bedeutung ist, und das ist die Frage der sogenannten Zurückweisungsanträge des gemeinsamen Standpunktes. Wir werden über diese Option heute Abend in der Fraktion nachzudenken haben. Denn auch diese Option ist unter zwei Gesichtspunkten erwägenswert. Punkt 1. Es nützt uns nichts, wenn wir am Ende eine lange Vermittlung auf der Basis der Rechtsausschussanträge durchstehen müssen und am Ende hinter eine einfache Mehrheit im Hause in dritter Lesung die Richtlinie scheitern lässt. Und ein zweites Argument, wir wollen keine Richtlinie, die am Ende durch Änderungsanträge des Parlaments so verschlimmbessert wird, dass die Schaden für den Lissabon-Prozess Schaden für Europa verursacht. Wenn das passiert, dann lieber gar keine. Und darum wird über diese Frage heute Abend auch in unserer Fraktion noch zu entscheiden sein. Dankeschön.
Grazie. Per 2 minuti la parola al signor Zeina.
Panie Przewodniczący, wprowadzenie patentów na oprogramowanie komputerowe będzie nie tylko szkodliwe dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, dla badań naukowych, dla całego sektora informatycznego. Byłoby to przede wszystkim szkodliwe dla przeciętnego obywatela, który posiada na biurku komputer i słono już dzisiaj płaci za drogie, zamknięte oprogramowanie. Ekspertyzy niezależnych specjalistów wykazały, że wspólne stanowisko Rady umożliwia patentowanie programów komputerowych. Tekst, który trafił do Parlamentu Europejskiego 2 lata temu, wprowadza tę możliwość niejako tylnymi drzwiami. W Komisji Prawa przyjęto poprawki, które nie zapewniają należytego kompromisu i nie usuwają najpoważniejszych kontrowersji i wątpliwości, zwłaszcza w najtrudniejszej sprawie, jaką jest określenie przedmiotu ochrony patentowej. W niewielkim stopniu mogą się przyczynić do odejścia od nadmiernie liberalnej oceny zgłoszeń zakładających użycie programu komputerowego przyjmowanej w obecnej praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego. Brak w nich korzystnych zapisów zawartych w Draft Recommendation for Second Reading 29 kwietnia i 4 maja 2005 roku, które mogły się przyczynić do zakreślenia wyraźnego podziału pomiędzy tym, co stanowi wynalazek, a co nim nie jest. Realna staje się obawa, że dyrektywa nie będzie miała skutku harmonizacyjnego, gdyż nie tylko nie wyjaśnia najbardziej kontrowersyjnych kwestii granicznych, ale nawet wzmocni istniejące wątpliwości. Może zostać również odebrana jako potwierdzenie nadmiernie liberalnej praktyki w zakresie uznawania za wynalazki rozwiązań zakładających użycie programu komputerowego stosowanej na tle artykułu 52 ust. 2 i 3 Konwencji Monachijskiej o udzielaniu patentu europejskiego. Naszym obowiązkiem jest głosowanie w duchu pierwszego czytania, w duchu koncepcji prezentowanych przez Michel Rocard i potwierdzenie tego, co koleżanki i koledzy przyjęli w poprzedniej kadencji. Nie tylko po to, aby ich praca nie poszła na marne, ale przede wszystkim, by ochronić rynek wolnego oprogramowania, ochronić małe i średnie przedsiębiorstwa i chronić rozwój innowacyjności, jednocześnie pamiętając o zapewnieniu należytej ochrony własności intelektualnej na jednolitym rynku. Dziękuję.
Grazie. La signora Bowles ha la parola per 2 minuti e mezzo.
Thank you, Mr. President. The territorial limitations of contributory infringement are actually what underlies why software product claims were originally written and permitted by the European Patent Office. The new approach in my amendment, Amendment 66, does eliminate software claims and therefore the concerns they raise, but extends contributory infringement provisions that already apply within most member states so as to cover imports from China, Russia, or elsewhere. Commission, this proposal, along with those for monitoring the European Patent Office, sit more conveniently in the context of the community patent and how it may be properly administered, which is where this whole matter really belongs. But Mr. Rocard, your amendments really focus on little more than programs on personal computers, rather than the vast array of important technology that depends on computer-implemented inventions. Almost all areas of technology are linked with use of programmable apparatus, from fermentation control for antibiotic growth to aeronautics or telecommunications. The list is endless. Programmable devices are everywhere, in almost everything you can plug in or switch on, and your amendments interfere with them in apparatus and method terms, not just software. Your simplistic exclusions of data processing exclude signal processing and digital technology. Information is a term used since the earliest times of radio to distinguish signals from noise. Applied natural science excludes engineering. The expression controllable forces of nature is a legal nightmare for many member states. Collectively, your terminology wipes out patentability throughout huge areas of technology, not just programming. If you wished to construct a series of amendments to cripple and disperse Europe's industry, large and small, you could not devise anything more mischievous. I'm sorry, but for the real world of industrial technology, your blunderbuss amendments are simply not good enough. Thank you.
Il signor Annestein inizia la parola per 2 minuti.
Gracias, señor presidente. Esta engañosa y ambigua directiva es el sueño de los abogados de patentes y al mismo tiempo la pesadilla de las pequeñas empresas de software, de los consumidores y de la libertad de expresión en la red. Porque estamos ante una directiva rechazada por más del 90% de las pequeñas empresas de software del continente. Estamos ante una directiva de monopolio. De monopolio realmente que es una directiva antiliberal. Es una directiva que potencia un mundo como si fuera los Rockefeller y Morgan de principios del siglo pasado. Es un mundo que no beneficia a las pequeñas empresas europeas que están creciendo masivamente en las zonas, muchas veces en las zonas menos desarrolladas de Europa, por ejemplo, en Extremadura, en España. donde hay centenares y centenares de nuevas empresas de software creciendo. Pues estas empresas están amenazadas. O por ejemplo en Polonia, en todos los países de la ampliación, estas empresas están amenazadas. Se han dicho muchas cosas que son mentiras aquí. Se ha dicho que estamos en contra de patentes sobre el software técnico. No es verdad. Estamos a favor, obviamente, cuando se implica al mundo físico, las fuerzas de la naturaleza, una lavadora, un coche. Nadie está en contra de estas patentes, pero sí que estamos en contra, obviamente, de unas patentes que amenazan realmente el flujo de información y innovación. Se ha dicho muchas cosas sobre innovación. Se ha confundido el patentar libremente de forma ilimitada con la innovación. Nada tiene que ver. Lo que estamos defendiendo es el derecho de desarrollar el software, desarrollar la industria. Y esta directiva va a poner cortaprisas y muchas trabas para la innovación real sobre el suelo de este continente que se llama Europa. Y realmente creo que merecemos un mundo de software, un mundo de empresa, un mundo para los consumidores que está abierto a la innovación real. Gracias.
Grazie. Signor Guidoni, ha la parola per un minuto e trenta.
Per quanto nella proposta di posizione comune si affermi di voler escludere la brevettabilità del software puro, di fatto si pongono le condizioni per arrivare a brevettare gli algoritmi software. A differenza del copyright che protegge l'intero programma, la brevettabilità del software consentirebbe un monopolio sull'uso delle istruzioni generiche. Con la brevettabilità di questi algoritmi, un programma complesso, che non è altro che una combinazione di migliaia di istruzioni, può infrangere contemporaneamente centinaia di brevetti. Ad esempio Linux, ormai utilizzato in svariati programmi, anche dalle amministrazioni pubbliche, infrangerebbe ben 283 brevetti americani. L'introduzione della normativa sulla brevettabilità potrebbe significare quindi la fine del software libero e dell'open source, almeno in Europa. Se passasse la brevettabilità del software fortemente voluta dalle multinazionali USA e dai paesi europei che traggono profitto dal monopolio statunitense, si avrebbe uno spostamento dei costi dal settore tecnologico ed innovativo a quello legale ed assicurativo. Tutto ciò contribuirebbe ad escludere le piccole e medie imprese dal processo di sviluppo del software a causa dei costi e delle complessità legali. In definitiva ci sarebbe minor concorrenza e minor innovazione e i consumatori europei dovrebbero sostenere spese superiori a fronte di minore possibilità di scelta. La strategia di Lisbona che l'Europa ha indicato su un modello economico che unisce innovazione tecnologica, competitività e solidarietà, ma la posizione del Consiglio va nella direzione opposta. Con la direttiva sulla brevettabilità del software si attacca il diritto alla libera circolazione della conoscenza, si rimette in discussione l'obiettivo di una società dell'informazione accessibile a tutti. Per questo la battaglia contro la brevettabilità del software qui in Parlamento diventa una battaglia di libertà e di democrazia.
Grazie. Il signor Blokland ha la parola per due minuti.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Voor ons ligt een voorstel over octrooien voor software-gerelateerde innovaties, omdat de huidige praktijk niet optimaal is. Uiteenlopende opvattingen over de vraag of software wel of niet geoctrooieerd kan worden, maken het juridisch kader weinig eenduidig. En de komst van nieuwe wetgeving op dit terrein is dan begrijpelijk. Het is de vraag of het gemeenschappelijk standpunt een gebalanceerde oplossing biedt die zowel voor grote als voor kleine ondernemingen gewenst is. Zelfs deskundigen hebben helaas niet kunnen aangeven of de richtlijn de innovatie in midden- en kleinbedrijf zal bevorderen of juist zal belemmeren vanwege obstakels die zich voor hen voordoen. De vrees bij kleine, innovatieve ondernemingen voor een onwenselijke uitwerking kon niet worden weggenomen. Drie aspecten zijn hierbij van groot belang voor het midden- en kleinbedrijf. Allereerst de toegankelijkheid tot het verkrijgen van een octrooi. De richtlijn biedt geen oplossing voor de hoge kosten die het verkrijgen van een octrooi met zich meebrengt. En ten tweede, de mate waarin kleine en middelgrote ondernemingen zich kunnen beschermen, indien ze een octrooi bezitten, dan kan het zijn dat een ander bedrijf daar inbreuk op maakt. Is het voor hen praktisch haalbaar om dat voortdurend te monitoren? En daarnaast hebben ze evenmin de personele en financiële middelen om zich te beschermen indien ze beschuldigd worden van inbreuk op octrooien van andere bedrijven. De richtlijn herbergt in deze vorm het risico van een aanzienlijke juridisering van software-gerelateerde innovaties. Ten derde is er het probleem van de hoge licentiekosten indien kleine bedrijven gebruik maken van software van octrooihouder. Daar komt nog bij dat onduidelijk is wat het effect van de richtlijn zou zijn op het gebruik en de ontwikkeling van software met open standaarden. Het Europees Parlement heeft met wijzigingsvoorstellen geprobeerd deze zorgpunten aan te pakken. Maar de amendementen hebben bij de Raad weinig weerklank gevonden. Het gemeenschappelijk standpunt kent nu onvoldoende overtuigingskracht. En de bereidheid van de Raad om alsnog overstag te gaan lijkt niet heel. Daarom dient het gemeenschappelijk standpunt te worden verworpen. Dank u wel.
Signora Angelilli, ha la parola per un minuto e mezzo.
Grazie signor Presidente. L'innovazione e la ricerca devono essere un patrimonio condiviso e non un privilegio per pochi. Occorre perciò ribadire con forza che deve essere impedita la brevettabilità del software in quanto tale. Ricordare questo principio è importante per arrivare ad una direttiva che sia una giusta via di mezzo tra una brevettabilità selvaggia che rischia di paralizzare innovazione e competizione e la necessità di tutelare adeguatamente chi con la propria invenzione può rappresentare davvero un valore aggiunto sul mercato. Inoltre chiediamo che i requisiti di brevettabilità vengano valutati con la massima attenzione, ricordando che tali requisiti devono essere novità, originalità e applicabilità industriale. Solo così si potrà evitare un'eccessiva estensione dei diritti di privativa a danno delle piccole e medie imprese e quindi il proliferare del contenzioso sui brevetti come accade ormai da 15 anni negli Stati Uniti. In conclusione consideriamo positiva l'idea di un fondo di sostegno finanziario, tecnico e amministrativo per aiutare le PMI che si orientano alla brevettabilità e soprattutto è indispensabile un adeguato sistema europeo di brevetti proprio per garantire la parità d'accesso per le piccole e medie imprese. Grazie.
Grazie a lei. Il signor Romagnoli ha la parola per un minuto.
Signor Presidente, colleghi, in pochi anni il fiorire continuo di idee nelle tecnologie informatiche è stato indispensabile per ridurre i divari tecnologici e informatici. Con la brevettabilità del software si blocca la libera inventiva, fino ad oggi possibile anche senza grandi capitali, per difendere un monopolio sull'uso di tecniche generiche, frutto di un assolutismo mercantile, politicamente pericolosissimo. Grave limitazione alla libertà di idee e alla loro reinterpretazione, utile solo a tenere in ostaggio della lobby Microsoft e delle poche multinazionali extraeuropee, tanto le imprese quanto le amministrazioni pubbliche. I brevetti sono un pericolo per lo sviluppo del software open source, un danno a tutte le imprese di informazione e comunicazione italiane ed europee, formato per lo più da medie, piccole e addirittura microimprese, ma anche un danno economico per la diversificazione dei sistemi informatici delle amministrazioni. In difesa della libertà di ricerca scientifica, per il diritto alla trasmissione della cultura e del sapere, per la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, dobbiamo salvare l'Europa dalla brevettabilità del software, contrastando la direttiva europea che intende introdurla e sostenendo gli emendamenti Buzet, Rocard, DAF. Grazie.
Grazie. Signor Gargani ha la parola per 3 minuti.
Grazie Presidente. Io nella qualità di Presidente della Commissione, credo più di tutti, sento il dovere di complimentarmi per il lavoro svolto con Rocard, con la signora Caupì, con l'onorevole Len, con tutti quelli che si sono dedicati a questa difficilissima trattativa. Io devo dire che la Commissione giuridica ha trovato un punto di equilibrio buono, accettabile, adeguato alle scelte culturali e al dibattito che finora si è svolto qui e fuori di qui. E naturalmente questo punto di equilibrio io ho il dovere di difenderlo perché riguarda un portato del Parlamento, un risultato del Parlamento. Una direttiva di armonizzazione in materia di brevettibilità delle invenzioni realizzate per mezzo di elaboratore che si pongono di eliminare le ambiguità ed incertezze derivante dall'adozione di diverse prassi interpretative da parte degli uffici brevetti degli Stati membri e di rendere così certo preciso l'ambito di applicazione della protezione, a me pare che sia utile, lo dicono tutti i cultori della materia e io mi adeguo, almeno in teoria, perché in conclusione della riflessione che la Commissione ha fatto, l'emanazione della direttiva sulla brevettabilità può essere uno stimolo al processo di innovazione tecnologica se sono risolti due aspetti, onorevoli colleghi, due aspetti fondamentali. L'ambiguità sul concetto di contributo tecnico vanificherebbe l'efficacia della direttiva come strumento di armonizzazione delle procedure sul rilascio dei brevetti e quindi questo equivoco non ci deve essere, questa ambiguità non ci deve essere. Una disposizione precisa ed incisiva sul tema della interoperabilità che impedisca lo sviluppo di soluzioni standardizzate nel campo dell'ICT. Ora, l'obiettivo dell'armonizzazione non può essere realizzato in contraddizione con i principi che reggono il sistema brevettuale esistente, che ha dimostrato negli anni di costituire uno strumento adatto ed un incentivo efficace per il mondo dell'industria, sia quella grande che quella piccola. Basta pensare alla sempre più frequente convergenza tra informatica e telecomunicazione che rende possibile l'offerta e l'utilizzo da parte delle imprese di pacchetti integrati software e servizi attuati per mezzo di elaboratori elettronici. Uno sviluppo adeguato di tali nuovi pacchetti richiede che sia garantita la possibilità di cumulare la protezione conferita dal diritto d'autore a quella brevettuale per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e senza che il software sia brevettabile. Insomma, la questione, onorevole Presidente, è che è all'attenzione dell'Europa, soprattutto in questo periodo difficile, è la competitività. Il brevetto deve aiutare l'economia europea, il cittadino europeo. Se la direttiva fosse non chiara, aiuterebbe la società non europea e noi verremmo meno alla nostra funzione e al nostro dovere nei confronti della strategia di Lisbona, del nuovo progetto sociale di cui tanto si parla, dello sviluppo. La Commissione ha fatto, come ho detto, un lavoro prezioso perché è partita dalla posizione comune e è andata oltre. Se il Parlamento va più avanti e perfeziona i punti non chiari, altrimenti va bene. Altrimenti la Commissione governativa deve sentire la responsabilità di una proposta non settoriale che forse è difficilissimo, se non impossibile, precisare, ma una proposta globale, complessiva, che riguarda il brevetto nel suo complesso, che in tal modo possa soddisfare le piccole e le grandi imprese. Io credo che questo può essere un appello che rivolgo al Parlamento e alla Commissione nel loro complesso. Grazie.
Il signor Medina Ortega, per 2 minuti.
Muchas gracias, señor presidente. El orador que me ha precedido, el señor Gargani, ha manifestado su preocupación por el equilibrio en la posición que adoptemos con respecto a esta propuesta de directiva. Yo creo que precisamente el señor ponente, el señor Rocard y la señora Berger, en su enmienda número 53, han dejado de relieve cuáles deben ser los objetivos de este equilibrio. Es decir, el señor Rocard y Berger dicen, hay que definir cuidadosamente las condiciones para la concesión de patentes y las modalidades para hacerlas respetar, en particular con el fin de mantener dentro de límites razonables las consecuencias inevitables del sistema de patentes, tales como la restricción de la libertad creadora, la inseguridad jurídica y los efectos contrarios a la competitividad. En las enmiendas presentadas por los señores Rocard y Berger, se trata de mantener ese equilibrio. En primer lugar, con respecto a lo que es precisamente la invención aplicada por ordenador. Aquí no estamos discutiendo las invenciones de ordenador. Las invenciones de ordenador, los programas de ordenador, están protegidos ya por una directiva comunitaria de 1991, que estableció el derecho de propiedad intelectual, o si se quiere, derecho de autor, y esa directiva está vigente. De lo que estamos hablando aquí es otra cosa completamente diferente, que es las invenciones que se aplican o son asistidas, por ejemplo, como se dicen en algunas de las enmiendas, por ordenador. Es decir, aparatos que utilizan programas de ordenador. Y hay que tener un cuidado enorme para no mezclar una cosa con la otra y así, de esta forma, impedir el ejercicio o el desarrollo de la creación a través de ordenador. Concretamente, resulta muy importante la enmienda 50. presentada por los señores Rocar y Berger, para mantener el derecho a la interoperabilidad de los programas de ordenador. El hecho de que pueda existir una patente sobre algún aspecto de la aplicación del programa de ordenador no debe impedir la libre creación o la utilización de programas de ordenador para continuar el desarrollo. Esa cláusula de interoperabilidad, que se defiende en la enmienda 50, también se defiende en un texto ligeramente diferente en la enmienda 68 de las señoras Mann, McCarthy y Roth-Behring. En definitiva, hay que evitar, en todo caso, que se pueda considerar vulneración de patente el desarrollo, la experimentación, la fabricación, la venta, la cesión de licencias y la importación de programas que hagan uso de una técnica patentada para conseguir la interoperabilidad. En definitiva, las enmiendas presentadas por los señores Rocard y Berger van dirigidas a mantener la posibilidad de creación en este ámbito y hacer posible que proyectos como, por ejemplo, el proyecto Linux, desarrollado por la Junta de Extremadura en España, puedan seguir adelante en beneficio de la innovación creadora en el ámbito de la Unión Europea. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Medina Ortega. Proszę o zabranie głosu pana Prodi, 2 minuty 30.
Grazie, signor Presidente. I brevetti sono una componente importante del progresso tecnologico, ma sono da riportare al significato originario del patto tra l'inventore e la società. L'inventore ha il monopolio temporaneo dello sfruttamento dell'invenzione e la società ha il beneficio dell'aumento della conoscenza derivante dalla piena manifestazione, full disclosure, del contenuto del brevetto e quindi della base per un ulteriore progresso. Qui però bisogna fare un discorso su come vengono presentati certi brevetti. Mi sembra di vedere una deriva verso una sempre maggiore vaghezza proprio per mantenere i reclami, i claims, più ampi possibili. Mi sembra che abbiano preso il sopravvento gli uffici legali e che il perdente in questo gioco sia la società nel suo insieme. Questo è particolarmente da sottolineare per quel che riguarda il software. Tanti brevetti concessi non sono altro che una descrizione vaga di un processo logico. Per il software penso che la protezione del diritto di autore, il copyright, sia sufficiente. Per questo ho appoggiato parecchi degli emendamenti Rocard, che ringrazio per il suo impegno di relatore. Anzi, a proposito, penserei che possa essere anche abbreviato il periodo di protezione. Ma se l'inventore mira ad una protezione più forte come quella brevettuale, non si può derogare da una manifestazione completa dell'invenzione e fare di questa la base vincolante per i reclami. Questo vale anche più in generale per restringere la possibilità dell'incertezza legale. Da questo punto di vista credo che il Parlamento debba avere un ruolo più forte con il rafforzamento dell'Unione, anche con la formulazione di una posizione comune nei riguardi dell'Ufficio Brevetti Europeo. Personalmente sono in favore di una riforma che semplifichi le procedure anche con l'adozione di una lingua unica, l'inglese, con regole che permettano anche alle piccole e medie imprese di utilizzare questo strumento basilare. Grazie.
Grazie signor Prodi. Proszę o zabranie głosu panią Harms. Jedna minuta.
Ja, danke schön, Herr Präsident. Ich muss Ihnen sagen, dass die ganze Diskussion um Softwarepatente in diesem Haus zu einem großen Teil im Widerspruch steht, besonders auch durch die Initiativen der Kommission, des Rates, zu dem, was sonst mantraartig aus den europäischen Institutionen auf dem Kontinent verbreitet wird, nämlich dass wir alles tun wollen, um vitale Interessen von kleinen und mittelständischen Unternehmen zu schützen. Wir haben in Europa eine Situation, dass die Softwarebranche gestützt auf Regelungen, vollkommen ausreichende Regelungen zum Copyright, zum Reverse Engineering und in bestimmten Bereichen auch zurückgreifend auf Patente, Krise sich sehr gut und erfolgreich entwickeln konnte. Warum brauchen wir da diese neuen Regelungen überhaupt? Es wird so viel diskutiert über Überregulierungen. Meiner Meinung nach, meine Damen und Herren, wenn Sie tatsächlich in Richtung Softwarepatente hier das tun, was in der Diskussion ist, dann nützen Sie alleine 2, 3 großen Unternehmen, hauptsächlich Microsoft und SAP, also einem amerikanischen Unternehmen und einem großen deutschen Unternehmen, vielleicht auch noch Siemens und solchen Kategorien von Unternehmen. Aber sie schaden den vitalen Interessen von vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen sind. Eins noch zum Schluss. Das, was als Softwarepatentregulierung hier diskutiert wird, das könnte eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sein, und zwar für Juristen. Anwälte werden viel zu tun haben, wenn wir das nicht zurückweisen, was heute von uns verlangt wird.
Danke, Frau Harms. Proszę o zabranie głosu pana Agnoletto, minuta 30.
Grazie. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, nell'articolo 2 è stata inserita una variante che consente che la tutela brevettuale comprenda anche software contenuti in uno strumento tecnico. Questo rappresenta la porta d'accesso alla brevettabilità del software. È come se un giorno fosse possibile brevettare scale, note, accordi. È come se venisse brevettata la scala pentatonica, improvvisamente buona parte della musica blues violerebbe tale brevetto e tutti gli autori dovrebbero improvvisamente pagare royalty a chi lo avesse registrato. Sono già stati richiesti brevetti per idee, che tali non sarebbero, quali il click del mouse per svolgere un'azione, oppure l'operatore di diseguaglianza nel codice sorgente e altre idee banali che vengono utilizzate oggi praticamente in tutti i software in circolazione. Inoltre, se l'interoperabilità dovesse essere bloccata da brevetti su programmi ed il consumatore fosse spinto ad acquistare ed utilizzare sempre solo prodotti della stessa azienda, vi sarebbero enormi conseguenze, soprattutto di carattere economico. Nessuna azienda deve poter costruire un monopolio tramite software brevettati. Una piccola ditta dovrebbe sostenere spese enormi, da una parte per non commettere alcuna violazione di brevetto, dall'altra per difendere in tribunale le proprie realizzazioni. La concorrenza allora non sarebbe più solo una questione di mercato, ma anche di tribunale. Pensiamo a tutti gli istituti di ricerca, universitari e ospedalieri, che oggi, grazie all'assenza di questa direttiva, conducono ricerche risparmiando su software perché usano quelli creati dagli istituti stessi e quindi gratuiti o software alternativi, con costi molto inferiori a Microsoft. Senza i brevetti su software l'Europa potrebbe mantenere bassi i costi, stimolare l'innovazione, migliorare la sicurezza e creare posti di lavoro. L'Harvard Business Review ha titolato «I brevetti sono bombe intelligenti», aggiungo io, contro la possibilità di far interagire nel futuro fra loro culture e mondi fra loro diversi. Grazie.
Grazie, signor Benedetto. Proszę o zabranie głosu panią Sinot. 2 minuty.
Software programming is of enormous importance to my constituents in Ireland, so much so that I've received literally bags of correspondence asking me to vote one way or the other. Understanding the nuance and repercussions of our decision is certainly not an easy task. Today what we are talking about, to put it simply, is the ownership of ideas. In software, the great ideas of yesterday are the building blocks of the great ideas of tomorrow. These ideas can be used by all to further the science and to drive progress. One of the beauties of the software industry is that a lone programmer can sit down and write an interesting program. He can give it to others in exchange for a fee, or he can put it on the open source domain where everyone is free to use it and to add to it. By its nature, what he has done is straightforward, and millions of people do exactly what he has done. That is what has driven innovation to date and has propelled the information society and the state of art forward. How much innovation do you think will occur if that lone programmer needs to contract a team of patent lawyers? If we here today decide, or tomorrow decide, to add patentability to software, programmers all over Europe might be breaking the law without even knowing they were doing so until it was too late. If we allow patents, how much of the creativity and freedom to think will be stifled by the fear of infringement of one of the hundreds of thousands of patents that will exist? Patents that are registered or bought and that will control the very tools that the programmer must use to exist as a programmer. I urge deputies to support every amendment that retains freedom from patentability. This will give us the strongest position when we negotiate with Council. Thank you.
Thank you. Mrs. Synod, proszę o zabranie głosu pana Libickiego, minuta 30.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak jak lekarz przede wszystkim nie powinien szkodzić swoim pacjentom, tak ten Parlament Europejski nie powinien szkodzić społeczeństwom, które go wyłoniły. My powinniśmy dbać przede wszystkim o to, żeby istniała wolność. Wolność w działalności gospodarczej. Powstaje pytanie, czy w ogóle jakiekolwiek przepisy są potrzebne w tej sprawie. Jeżeli byliśmy świadkami przez ostatnie kilkanaście lat niebywałego rozwoju właśnie oprogramowania komputerowego, to czy dzisiaj my potrzebujemy wprowadzać szczegółowe przepisy, które będą to regulować? Szło dobrze. Po co psuć? Ten sukces gospodarczy jest oczywisty i teraz wszystkie nowe przepisy będą go tylko utrudniać. Konkurencyjność jest rzeczą niesłychanie ważną, jest drożdżami, jest motorem sukcesu gospodarczego. Wielkie firmy z jednej strony mają możliwości nowych poszukiwań, dlatego których nie mają małe, to prawda, ale z drugiej strony wielkie firmy, kiedy uzyskują sytuację monopolistyczną, wówczas mają skłonność do marazmu i stagnacji. Monopol, czy to jest monopol państwowy, czy to jest monopol wielkich firm, nie jest sojusznikiem sukcesu gospodarczego. Musimy bardzo uważać przy głosowaniu w tej sprawie i przy głosowaniu przede wszystkim poprawek, żebyśmy nie prowadzili do monopolu wielkich firm, który będzie szkodliwy. Przede wszystkim musimy o tym pamiętać, że dla sukcesu gospodarczego nie możemy zaszkodzić małym przedsiębiorstwom, nie możemy zaszkodzić średnim przedsiębiorstwom, nie możemy przede wszystkim zaszkodzić zwykłym konsumentom tych programów, tym, którzy z nich korzystają, bo to się obróci przeciwko wszystkim. Jesteśmy po to, żeby strzec wolności i sukcesu gospodarczego, a nie zniewolenia i marazmu. Dziękuję, panie przewodniczący.
Dziękuję panu, panie pośle. Proszę o zabranie głosu pana posła Kozlika. Jedna minuta.
Dziękuję, pan prezydent, ctieny parlament. Do uwagi przypada len prijatie takiej smernice, która stanowi jednoznačné kryteria potrebné na rozlišenie patentovateľných vynálezov realizovaných počítačom od nepatentovateľných vynálezov a zabezpečí účinnú ochranu takýchto vynálezov v členských krajinách Európskej únie. Smernica musí zabrániť posunu k patentovaniu nepatentovateľných predmetov, ako sú napríklad triviálne netechnické postupy, obchodné metódy a softvéru ako takého. Ide predovšetkým o tie pozmeňujúce návrhy, podľa ktorých má byť výraz Computer Implemented Invention nahradený výrazom Computer Controlled Invention, prípadne Computer Assisted Invention, ktoré definujú pojem technický prínos, technical contribution preciznejšie, ktoré zároveň definujú pojmy dôležité pre posúdenie technického charakteru vynálezu a ktoré jednoznačne stanovujú, že nároky na počítačový program ako taký, ale ani na nosiči nie sú nepripustné. V opačnom prípade nie je možné návrh smernice podporiť. Ďakujem pekne.
Dziękuję, pan Kozlik. Proszę o zabranie głosu pana Majera. Dwie minuty.
Herr Präsident, vielen Dank. Man sagt, wir reden über eines der umstrittensten Gesetze. Das wäre aber nur dann der Fall, wenn die Hälfte dafür und die Hälfte dagegen wären. Hier ist es aber ganz anders. Hier ist eine große Mehrheit des Parlaments für das Ziel des Gesetzes, nämlich nicht patentfähig ist reine Software, als klarer Grundsatz. Es bleibt der Schutz der Software über das Urheberrecht. Und selbst dort werden natürlich nicht einzelne Zeilen geschützt, sondern das Werk insgesamt, wie in einem Buch nicht einzelne Sätze geschützt werden, sondern das Buch insgesamt. Aber was wir natürlich brauchen in unserer Wirtschaft, sind Patente. Patente sind ein Anzeichen, ein Indikator wissensbasierter Wirtschaft. Und es sind technische Entwicklungen, Erfindungen, Anforderungen, weitere Anforderungen dazu wie Neuheit und Ähnliches. auch wenn sie computergestützt, computerimplementiert oder computergesteuert sind. Warum brauchen wir dieses Gesetz? Wir brauchen es, um nicht Verhältnisse wie in den USA zu bekommen. Wir wissen doch, dass wir über 30.000 Patente schon auf Software haben. Und wir wollen das eben verhindern für die Zukunft. Und deswegen brauchen wir das Gesetz. Und wir sichern uns ja selbst ab, mit Recht, über ein Monitoring der Kommission. Und die Kommission muss uns in 3 Jahren berichten. Gibt es tatsächlich noch Hintertüren, die wir mit den letzten Kompromissen zu schließen versuchten? Und wenn es solche gibt, dann sollen uns die Kommission darüber berichten, aber auch die Open-Source-Bewegung darüber berichten, damit wir in 3 Jahren uns damit beschäftigen können und eventuelle Hintertüren noch schließen können. Die Sache ist also jetzt noch nicht abgeschlossen, nicht nur, weil wir mit dem Rat noch konform gehen müssen, sondern auch deswegen, weil wir weiterhin die Anwendung unseres Gesetzes beobachten und aufgrund der Anwendung des Gesetzes uns weitere Schritte in 3 Jahren vorbehalten. Dankeschön.
Proszę o zabranie głosu panią McCarthy, 2 minuty.
Thank you. We have the opportunity to lead the world, I believe, with good patent law, but are we up to the task? The legal framework is clear. Article 52 of the European Patent Convention states that software as such cannot be patented, and all of us believe that we must set clear limits to patentability. We simply don't agree on how best to do that. We need to tighten up the law and ensure that examination practice does not permit the patenting of software or business methods. But let us not forget that it is our inventiveness and capacity for innovation in software-dependent technologies that can help Europe to meet its objective of being the world's most competitive economy by 2010. At a time when our traditional industries are migrating to China and the Far East, we have to rely on our inventiveness to earn our living. The revenue secured by patents and licensing out our inventions to our global competitors gives us a return on the investment and assists us in creating jobs and growth. SMEs who are inventors argue that without patent protection, they are in no position to negotiate with big business or protect themselves from larger companies ripping off their inventions. They need patent protection that's affordable and enforceable against industry giants. But we also must ensure that small software developers are not faced with a minefield of trivial patents. They must be able to innovate, write and develop lines of code and produce software processes without violating or breaking patent law. I believe there are a number of amendments that can solve this problem, so we can have a balanced, workable EU law, which will not permit backdoor patenting, but will ensure that in an increasingly cutthroat and global arena, Europe's most inventive companies can have access to patents and challenge US dominance in this field. Mr. Crowley said that we could find ourselves in the perverse situation of paying out license fees to US and Japanese companies for the very patents and innovations that we have invented. In fact, add India to that list. In the new Patents Act in 2005, India now allows embedded systems to be patentable. Are we seriously saying that here in Europe we value
could
our inventiveness
down,
less than those countries new to innovation
following.
And inventions? What's wrong? Okay.
Thank you, Mrs. McCarthy. And now the floor goes to Mr. Andrew Duff. 1 minute.
President, Parliament faces a great strategic challenge to create a regulatory framework that will stop the spread of patentability of software. Tactically, our first task tomorrow must be to defeat the simplistic proposals to reject the second reading. We must ensure that we are able to progress steadily to amend the common position. It is simply through the conciliation procedure that a first-class piece of law will be created. To fail to legislate at all would leave the industry to the mercy of the EPO, the courts and the panels of the World Trade Organization. I'm afraid that that would be a costly, legalistic and confusing situation. Thank you.
Thank you, Mr. Duff. Proszę o zabranie głosu pana Van Wittenena. Jedna minuta.
De manier waarop het voorstel voor softwarepatenten tot stand is gekomen, is in mijn ogen een schandaal. Grote bedrijven zoals Microsoft zien geld in softwarepatenten en zij hebben via de Business Software Alliance het voorstel van de Europese Commissie meegeschreven. Dit werd toevallig ontdekt doordat men vergeten was de naam van de auteur te verwijderen uit het document. De inteeltcultuur tussen de beheerders van de octrooibureaus, de octrooiadvocaten van grote bedrijven en de octrooibeheerders van de Europese Commissie bepaalde het voorstel van de Commissie. Het Europees Parlement trad corrigerend op in 2003. Maar de Raad van Ministers heeft via dubieuze stemprocedures het voorstel weer op tafel gekregen. Er was geen gekwalificeerde meerderheid van lidstaten en verzoeken van verschillende lidstaten om onderhandelingen te heropenen werden snel genegeerd. Ook in Nederland is de discussie rond de softwarepatenten dubieus. Terwijl het parlement verkeerd wordt ingelicht door de regering, werken de Nederlandse ambtenaren binnen de EU-comité's door aan het voorstel. De Nederlandse minister negeert het parlement bij de besluitvorming in de Raad van Ministers. Ik steun daarom de amendementen die dit voorstel afwijzen en het Europees Parlement maakt zich in mijn ogen belachelijk wanneer zij de manier waarop dit wetsvoorstel tot stand komt tolereert. Ik dank u.
Dank u wel, meneer Van Wittenen. Proszę o zabranie głosu pana Meijera. Jedna minuta.
Voorzitter, in 1991 was Microsoft een klein bedrijf dat moest opboksen tegen de grotere. Toen vertelde Bill Gates dat de industrie tot stilstand zou komen als al onze oude kennis aan patenten zou zijn onderworpen. Enkele reuzen zouden dan aan nieuwkomers onbeperkte betalingen kunnen opleggen. Nu zijn bedrijf bij de groten hoort, vertellen zijn lobbyisten een heel ander verhaal. Gedurende lange tijd voeren tegenstanders actie tegen de softwarepatenten. Ze hebben doorzettingsvermogen en goede argumenten. Ik ben het eens met de Foundation for a Free Information Infrastructure. Zij zeggen, softwarepatenten bedreigen de vrijheid van de ontwikkeling van software. Softwarepatenten zijn slecht voor de innovatie, ze bevorderen monopolievorming en zorgen voor hogere prijzen. Softwarebedrijven, internetwinkels, scholen en consumenten worden getroffen. Willen we naar een situatie dat computers overgeleverd worden aan één of enkele softwareaanbieders? Morgen zijn minstens 367 stemmen nodig om de raadstekst te amenderen of te verwerpen. Ik roep alle tegenstanders van softwarepatenten op om massaal aanwezig te zijn. Dan kiezen we voor open source en creativiteit in plaats van voor machtsconcentratie en monopolievorming. Ik dank u.
Dank u wel, meneer Meijer. Proszę o zabranie głosu pana Martina Hansa Petera. Jede minuta.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich heute mal an die wenden, die nicht hier sind. Nicht gleich an die 450 Millionen Europäerinnen und Europäer, sondern die, die draußen stehen vor der Tür. Und die, die uns hier lästig waren, mit E-Mails, mit Faxen, mit Telefonaten. Ich finde das wunderbar. Ich denke, heute und morgen erleben wir wichtige Tage in der Zeit der Demokratie, der Zukunft in Europa. Betroffene kümmern sich um ihre Anliegen und wir haben es doch selber erlebt. Die vielen Argumente, die da vorgetragen werden, sind doch oft viel gescheiter, viel detaillierter, viel präziser als das, was wir uns selbst erarbeiten können in der Flut der Dinge, die wir zu entscheiden haben. 5.500 namentliche Änderungsanträge, 50.000 zusätzliche Abstimmungen in 5 Jahren, kann doch keiner von uns behaupten, dass sie wirklich auskennt. Aber was wir da beliefert bekommen, war gut. Es hat mich überzeugt. Ich bin überzeugt davon, dass wir der Demokratie, den Klein- und Mittelbetrieben, jawohl auch den wirtschaftlichen Wohlstand einen Wohlgefallen erweisen, wenn wir gegen diese Softwarepatente stimmen. Und ich möchte die draußen mit ihren Trillerpfeifen und T-Shirts ermutigen, bleibt dran, veröffentlicht die Abstimmungsergebnisse, zeigt bei jedem, wie er morgen wirklich abgestimmt hat. Dann sieht man, ob Parteibeschlüssen, Lobbyisten gefolgt ist oder seinem eigenen Gewissen.
Danke, Herr Martin. Proszę o zabranie głosu panią Thyssen. Dwie minuty.
Dziękuję bardzo, voorzitter. Voorzitter, de hardnekkige bewering dat het voorstel dat het voorwerp van dit debat uitmaakt vooral de kleine en middelgrote ondernemingen zou treffen en voor hen een slechte zaak zou zijn, die blijft circuleren. Meer rechtszekerheid en een uniforme toepassing van de rechtsregels op de interne markt zijn nochtans objectieven waar vooral de KMO's baat bij hebben. Ik heb zelf altijd geloofd, en ik ben er nog steeds van overtuigd, dat de KMO's niet zozeer een specifiek probleem hebben met dit voorstel, maar wel een algemeen probleem hebben met het octrooistelsel als zodanig, en dan zowel wat de toegang betreft als wat de verdediging betreft. In de eerste lezing is hier een amendement gestemd, waarin aan de commissie gevraagd werd om op te volgen wat het effect is van in computer geïmplementeerde uitvindingen op de KMO. In mijn tussenkomst bij de eerste lezing heb ik de commissie uitdrukkelijk gevraagd er eens grondig over na te denken hoe via een Europese aanpak ervoor kan gezorgd worden dat KMO's een betere plaats krijgen in octrooiland. Tot mijn genoegen lees ik in het verslag Rocard opnieuw vier amendementen die bijzondere aandacht voor dit segment van het bedrijfsleven vragen. Alleen, voorzitters, meneer de commissaris, vinden vele KMO-organisaties dit lang niet voldoende, want ze geloven niet meer in lippendienst. Ze willen feiten en ze willen resultaten. En daarom heb ik de volgende vragen. Waarom heeft de commissie, sinds deze problematiek en deze zorgen bij de KMO's haar bekend zijn, laat ons zeggen sinds begin 2002, nu 3 jaar geleden, waarom heeft de commissie nog niets concreets ondernomen ten voordele van KMO's? Er is toch grondstof genoeg, vermits in Europa al tienduizenden in computers geïmplementeerde uitvindingen geoctrooieerd zijn. En twee, zal de commissie nu iets concreets doen naar de KMO toe? En waaraan denkt zij dan? Ik zou heel graag een duidelijk antwoord krijgen, voorzitter. Mijn vraag verwoordt de zorg van grote groepen KMO's. En uw antwoord, meneer de commissaris, zal mee bepalend zijn voor mijn stemgedrag morgen. Bedankt.
Dank u wel, mevrouw Thyssen. Proszę o zabranie głosu pana Gierka, 2 minuty.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, zaproponowana przez Komisję i Radę dyrektywa jest nie do zaakceptowania z wielu względów, a głównie dlatego, że w artykule 4 wprawdzie zakazuje patentowania programów komputerowych, ale zaraz potem w artykule 5 otwiera szeroko drzwi do tego procederu, wtedy jeśli dotyczyłoby to, cytuję, zaprogramowanego komputera lub sieci komputerowej. O co zatem chodzi? Myślę, że chodzi o bardzo wielki rynek software'owy w Unii Europejskiej oraz jego zmonopolizowanie. Chodzi co najmniej o kilkadziesiąt miliardów euro. Zagrożenia, które niesie ze sobą niezmieniona dyrektywa, to po pierwsze zmonopolizowanie software'owego rynku przez wielkich i silnych finansowo spoza Europy, co jest bardzo niebezpieczne dla Unii w konkurującym ze sobą świecie globalnym. Po drugie zlikwidowanie szeregu małych i średnich firm komputerowych zajmujących się programowaniem w Europie. Po trzecie dyktat cenowy posiadających patenty monopolistów w zakresie usług, w tym internetowych. I wreszcie, po czwarte, duże zagrożenie dla demokracji w Europie, gdyż internet to bardzo ważny środek medialny. Propozycje pana Rocarda, który jako sprawozdawca wykonał ogromną robotę, wnikając w złożoną materię przedmiotu, bronią zasady open source, co jest chwalebne, bronią demokracji przed dyktatem monopolu, i na tym etapie legislacyjnym prowadzą do procesu koncyliacyjnego, który wyłoni, jak tak myślę, rozwiązanie optymalne. Software'u, tak jak teorii matematycznych, a także samego myślenia, nie można opatentować. Można natomiast patentować, i to się robi, wynalazki z dodatkiem komputera. Takie patenty zawierają zastrzeżenia niezależne, independent claims, o charakterze technicznym, które dotyczą systemów materialnych, oraz zastrzeżenia zależne, dependent claims, ważne jedynie w zakresie danego patentu, w których mogą być odniesienia do komputera i wszystkich aspektów jego funkcjonowania. Tę sferę działalności wynalazczej, ważną na przykład dla przemysłu samochodowego, przemysłu sprzętu gospodarstwa domowego, telefonii komórkowej i innych, trzeba jednak uporządkować. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję panu. Proszę o zabranie głosu panią Murko-Drczar. Jedna minuta.
Hvala, gospod predsednik. V patentnem pravu je izum predmet pravne zaščite posebne vrste. Ne ščiti se oprijemljiva izvedba določene ideje, temveč ideja sama, koncept. Izum je torej vedno nekaj neoprijemljivega. Ta dvojna narava patentne zaščite komplicira učinke patentnega prava v realnem življenju, kjer se sooča z interesi in pravicami ustvarjalcev softvera kot takega. Problem je torej v tem, da so na eni strani podjetja, ki želijo s patentnim pravom zaščititi investicije v raziskovanje in razvoj, na drugi pa družbe in posamezniki, ki si prizadevajo zadržati območje vsem dostopnih skupnih intelektualnih dosežkov. Kot zakonodajalci se moramo opredeliti do enih, ki menijo, da ločnica prodira v polje, ki je bilo tradicionalno že predmet patentne zaščite, in drugih, ki so nasprotju s tem prepričani, da skupno stališče sveta ne izključuje povsem možnosti patentiranja programske opreme. Večina amandmajev pravnega odbora se je približila uravnoteženi definiciji, zato se mi zdijo koristna dopolnitev skupnega stališča in dobra podlaga za dokončno odločitev. Hvala.
Hvala, gospod Tručar. Prošle za zabranje glasu. Prošle za zabranje glasu pana Ryszarda Czarneckiego. Jedna minuta. Pan Czarnecki.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, ważny jest dzisiaj dzień dla Parlamentu Europejskiego, bo to dziś mamy szansę naprawdę udowodnić, że Parlament jest rzeczywiście reprezentantem milionów Europejczyków. Oto bowiem teraz możemy bronić i w dużej mierze obronić interesy milionów właścicieli komputerów, a także setek tysięcy małych i średnich firm. Tego zresztą domagają się od nas, pisząc maile, listy, wystosowując apele. Myślę, że oto nagle Europa Obywatelska uznała, że Europie Obywateli potrzebny jest Europejski Parlament. Nie bądźmy rzecznikami czy lobbystami wielkich firm. Bądźmy rzecznikami oddolnego ruchu społecznej mobilizacji przeciw złym decyzjom unijnych instytucji, które może naprawić tylko inna instytucja unijna. Nie chodzi tylko i nie chodzi głównie o patenty na programowanie komputerowe. Chodzi o społeczną presję, która daje wielką szansę Parlamentowi Europejskiemu być reprezentantem obywateli nie tylko w pięknej teorii, ale i w zwykłej praktyce. Wykorzystajmy tę szansę. Dziękuję.
Dziękuję panu, panie Czarnecki. Proszę o zabranie głosu panią Erikę Mann. 2 minuty. Pani Erika Mann. You have 3 seconds, Ivan. Sorry, because some sound...
Thank you so much. I know, sorry, it's not polite. Entschuldigung. Herr Vorsitzender, verehrter Kommissar und verehrte Kollegen, ich würde eigentlich gerne mal im Gegensatz zu dem, was viele Kollegen gemacht haben, doch darauf aufmerksam machen, dass wir, glaube ich, im Laufe der Verhandlungen insgesamt alle Kollegen übereingestimmt haben, oder die Mehrheit auf jeden Fall, dass wir eine Patentierung in diesem Bereich wollen, der computerimplementierten Erfindungen. Und dass die europäische Stärke, die große Stärke unserer Industrie auch davon abhängig ist, dass wir so etwas haben. Die schizophrene Situation ist die, dass zurzeit Unternehmen, die gerne patentieren wollen in diesem Bereich, das ja auch können und dass der Vorschlag der Kommission eigentlich nur dafür plädiert hat, dass wir ein Mehr an Harmonisierung europaweit bekommen und dass wir das Zweite, was wir vermeiden wollten, und ich denke, auch da stimmen alle Kolleginnen und Kollegen überein, dass wir nicht den amerikanischen Weg einschlagen wollen im Bereich der Patentierung, wo es eben dann auch möglich wird, dass Software to Software patentiert werden kann, sondern dass wir, was wir wollen, um das mal ganz simpel zu sagen, in der Computersprache ist Software to Hardware. Das große Problem, was wir jetzt haben, ist die Sprache wirklich sauber zu bekommen. Und deshalb würde ich gerne die Kommission noch mal fragen, weil wir haben ja hier sehr viele Vorschläge vorliegen, wie das gemacht werden kann, noch einmal für die Abstimmung morgen. Und da geht es im Wesentlichen um die Änderungsanträge, die eingereicht worden sind im Bereich Interoperabilität. Wir haben den Vorschlag noch einmal des Kollegen Rocard und der anderen Kollegen, die ihre Anträge eingereicht haben. Wir haben den Vorschlag von Pianoa Kaupi vorliegen und wir haben meinen Vorschlag vorliegen. Ich würde gerne die Kommission fragen, wie sie denn nun dazu steht, zu diesen verschiedenen Vorschlägen, ganz besonders im Bereich der Zwangslizenzen oder eben des limitierten Ausschlusses, wenn es um reine Software to Software geht. Herr Kommissar, vielleicht sind Sie so nett und äußern sich noch einmal dazu. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Erika Mann. Proszę o zabranie głosu pana Panella. Jedna minuta. Signor Panella, prego.
Signor Presidente, dalla scorsa già legislatura noi come deputati allora radicali ci eravamo impegnati in particolare col collega Cappato e abbiamo ben chiara la posizione del Parlamento che non è stata accettata. Nel frattempo ci troviamo oggi a ridiscuterla in una situazione nella quale mi pare dall'estrema destra all'estrema sinistra di questo nostro Parlamento abbiamo interventi che da liberale mi fa molto piacere in difesa del mercato contro la giungla che già minaccia ed inquina questo mercato, cioè la giungla dell'esercito burocratico che al seguito dai grandi gruppi monopolistici e oligopolistici sono pronti ad impedire con un linguaggio, quello del potere burocratico giuridico, l'esercizio della libertà di invenzione e della libertà di mercato. Penso, chiudo signor Presidente, se gli emendamenti del collega, del Presidente Rocard, quelli che con altri 50 colleghi e Mabonino, noi stessi, io stesso ho presentato, domani saranno votati, credo che avremo una strategia e una possibilità vincente. Altrimenti sono d'accordo col collega Duff, nel senso che la procedura di conciliazione dovrà fare i conti non più solo con il non voto favorevole alla direttiva della Spagna, dell'Austria, del Belgio, dell'Italia, come nel maggio 2004, ma sono sicuro che riusciremo a far cambiare nella direzione liberale e del diritto le posizioni delle altre istituzioni, la Commissione e il Consiglio. Grazie Presidente.
Grazie signor Panella. Proszę zabranie głosu pana Wermlinga. 2 minuty.
Ja, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, oft ist in diesem Raum beschworen worden, der Wert von Innovationen, die Wichtigkeit der Wissensgesellschaft. Ja, es ist gesagt worden, der Geist sei unser Trumpf Europas in der Globalisierung. Aber genauso wichtig wie die Entfaltung dieses Geistes ist es natürlich, dass unsere Ideen nicht geklaut werden von anderen. Und stellen Sie sich einen Erfinder vor, der über 2 Jahre Millionen von Euro investiert hat in eine Erfindung und 3 Monate später macht jemand diese Erfindung nach, bringt sie auf den Markt und bringt den Erfinder um den Lohn seiner Anstrengung. Patente, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sind der Schutz des Schwächeren, der Schutz des Erfinders gegen denjenigen, der die Marktmacht hat. Und das Patent entscheidet den Streit zwischen der Macht des Geistes und der Macht des Marktes zugunsten der Macht des Geistes. Und zwar unabhängig davon, ob es ein großes oder ein kleines Unternehmen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin über den Verlauf dieser Debatte auch in den letzten Wochen sehr unzufrieden. Es ist eine aufgeheizte Atmosphäre entstanden. Es ist eine Lobbyfehde ohne Beispiel. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir, obwohl wir in der zweiten Lesung sind, im Grunde über eine Vielfalt von Formulierungen hier entscheiden müssen, eine Vielfalt von Positionen vorfinden, deren Auswirkungen wir in dieser Phase nur noch begrenzt abschätzen können. Der Rechtsausschuss hat 40 Änderungsanträge zu nicht einmal 10 Artikeln gemacht. Weitere Dutzende von Änderungsanträgen liegen uns hier vor, deren Folgen wir kaum absehen können. Ich habe langsam den Eindruck, dass dieses Dossier noch nicht richtig entscheidungsreif ist und wir sollten uns tatsächlich überlegen, ob wir nicht das Gesetzgebungsverfahren dadurch erst einmal aussetzen, dass wir den gemeinsamen Standpunkt ablehnen. Ich glaube, das wäre womöglich die verantwortlichste Entscheidung, die wir in einer solchen Phase treffen können. Dankeschön.
Danke, Herr Frumling. Proszę o zabranie głosu pana Herzoga, 2 minuty.
Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Élénk érdeklődéssel figyeltem a CIA iránytervezet vitáját, egyrészt annak fontossága miatt, mivel meggyőződésem, hogy ez az egyik legfontosabb tervezet, ami a ház elé került, másrészt, mert sem nemzeti, sem uniós képviselői pályafutásom alatt még nem láttam jogszabálytervezetet, amelyet ennyien, ennyire félreértettek, félremagyaráztak volna. Annyi mindent hallottunk már ezzel az irányelvvel kapcsolatban, a Microsoftról, a Linuxról, a multinacionális vállalatok, a kis- és középvállalkozások érdekeiről, tiszta szoftverekről, nyílt forráskódról és szerzői jogról, hogy elsikkadt a lényeg, amiről ez az egész szól. A lényeg Lisszabon. A lényeg a tudásalapú gazdaság és társadalom. A lényeg, hogy meg kell tudnunk védeni az általunk létrehozott tudást. A tudás védelmének elsődleges piaci eszköze pedig a szabadalom. Európa szégyene, hogy az európai közös szabadalom nem tudott megszületni, holott ez elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy a tudásból és innovációból befektetés és nyereség váljon. Most egy lehetőség van a kezünkben, hogy előrelépjünk a szabadalmak jogi szabályozása terén, és tegyünk valamit azért, hogy a tudás védelme a 21. század kívánalmainak megfelelően kerüljön újraértelmezésre. Naív dolog azt hinni, hogy ez az irányelv valami egészen újszerű gondolat lenne, ami a korábbi szabályozásnál minőségileg mást kínál. Nem jelent forradalmi újdonságot. Egyszerűen annak az egyszerű ténynek az elismerését jelenti, hogy ez a mi modern világunk a digitális információra és high-tech megoldásokra épül, és hogy ezek a mindennapjainknak annyira szerves részét képezik, hogy értelmezhetetlen nélkülük a fejlődés és a technika. Szükségünk van erre az irányelvre. Rokár úr fontos és elismerésre méltó munkát végzett, amikor megpróbálta újrafogalmazni az irányelv kereteit, nem az ő hibája, hogy ez nem sikerült, valószínűleg eddig lehetett eljutni. Az azonban nagyon fontos, hogy a szoftverszabadalmi irányelv a bizottsági formában vagy néhány módosítással megszülessen. Irányelv nélkül Európa versenyhátrányba kerül mindazokkal a térségekkel szemben, amelyek nem félnek a modern kor követelményeinek megfelelően módosítani saját rendszereiket. Vannak más megoldások is az innováció védelmére. De a szabadalom az a megoldás, ami kapcsolatot teremt a felfedezés és piaci hasznosítása között, ami gazdasági tényezővé emeli a tudást. Ne hagyjuk ezt a megoldást elsikkadni, mert csak erős európai gazdaság képes fenntartani azokat az európai értékeket, melyet e házban mindannyian képviselünk. Köszönöm figyelmüket!
Köszönöm, asszonyom. Proszę o zabranie głosu pana Toja, 1 minuta.
Signor Presidente, ci sono due mondi, che chiedono in questo momento alle istituzioni europee di avere la capacità di disegnare una strategia più aperta, più flessibile su un tema così importante per lo sviluppo non solo dell'economia ma della società. E ci chiedono allora correzioni rispetto alla posizione comune, nel senso appunto di una maggiore apertura e flessibilità. Sono due mondi importanti per l'Europa e per il futuro dell'Europa, quello delle piccole e medie imprese e quello dei giovani. Sulle piccole e medie imprese hanno già parlato molti colleghi e io condivido l'istanza che qui è rappresentata per questo mondo di maggiore flessibilità, un'istanza che non porti in sostanza a un irrigidimento della direttiva sulla brevettabilità che possa costituire ostacolo per l'attività delle piccole e medie imprese, che possa essere quella che è stata definita insomma un'arma anticompetitiva per lo sviluppo delle stesse. Ma voglio richiamare l'attesa dei giovani. Credo che su pochissime altre materie che noi abbiamo trattato in quest'Aula ci sia stata così tanta mobilitazione di giovani, di movimenti, di associazioni che usano i software non solo per comunicare, per imparare, ma anche come attività, come lavoro indipendente, per mille usi che stanno a metà tra il volontariato e le nuove professioni gestite in maniera indipendente che sono tanto importanti, io credo, anche per lo sviluppo di una società con un'organizzazione economica più aperta e più legata proprio alla capacità dei giovani di organizzarsi. Io credo che molte volte abbiamo detto che l'Europa è vicina ai giovani, lo abbiamo detto retoricamente per lo più, oggi abbiamo l'occasione, spero che il Parlamento non la sprechi, di essere davvero vicino a queste istanze dei giovani che ci hanno cercato, che hanno parlato in modo impressionante per la quantità dei movimenti che si sono espressi. Io penso che il Parlamento non possa oggi deluderli e non sprechi questa opportunità. Per questo sosterrò gli emendamenti Rocard, DAF e altri colleghi, nel senso appunto di dare questa maggiore certezza e questa maggiore chiarezza alla posizione comune dell'Europa. Perché credo che ci voglia coerenza su due punti. Diciamo tutti che il software non è brevettabile, allora bisogna essere chiari e non estendere il campo dell'applicazione, perché altrimenti facciamo, per così dire, rientrare ciò che vogliamo negare nelle premesse. E così pure il brevetto va tutelato, è importante, ma non può diventare un irrigidimento, una concentrazione in poche mani, perché questo andrebbe contro lo sviluppo e l'innovazione dell'Europa.
La ringrazio, signora Toia. Proszę o zabranie głosu pana Stab. Dwie minuty. Alex.
Dziękuję, Mr. President. I think 3 years ago, if someone asked anyone here in this room, do you know what a computer implemented invention is, most of us would have probably said, well, not really. You all saw the demonstrators outside today. Some of them were a little bit aggressive. One of them jumped right in front of our car. And a computer-implemented invention called ABS brakes, I think, probably saved his life. I think this has been an ongoing story. There have been many very interesting turns in the plot. First of all, there's a dramatic first reading in the European Parliament. Secondly, there's a total rejection of our position in the Council. Thirdly, there's a refusal by the Commission to go back into the first reading. Fourthly, we have a dubious common position from the Council. And now, fifthly, we stand at the end of the second reading. And just like Mr. Vermeuling said, I'm afraid we are facing a situation whereby this piece of legislation will be rejected tomorrow. And I don't know if it's good or bad, but I know two things and I have two messages. One message is to the David Group, in other words, the open source and SMEs. I think this would have not been such a bad thing, after all, had we worked it through. It would not have prevented the open source from going on. It would not have, and I can say this as a Finn, prevented Linux from being invented and developed. To Goliath, or to the bigger companies, I can say, get your act together. The lobbying that you did was miserably bad. The open source folk beat you, hands down, by 100-0. Now, the question then is, what does this mean institutionally? Well, institutionally, I have a message to the Commission and to the Council. The European Parliament is a co-legislator. You should take it seriously. And when you see this proposal being rejected tomorrow morning, you should go back to the drafting board and come up with a new piece of legislation, because I think Europe needs some form of patentability on computer implemented inventions, but tomorrow we ain't going to get it. Thank you.
Kitos, herra. Proszę o zabranie głosu pana Lehtinena. 2 minuty.
Herra puhemies, kiihkeä keskustelu tästä direktiivistä osoittaa, että demokratia toimii. Vielä eilen junassa Strasbourgin matkustajille työnnettiin käteen vetoomuksia ja sähköpostia tästä aiheesta on tullut liikaakin. Mutta asiat irrottautuvat yhteyksistään ja näin on käynyt tässäkin. Pelkkää tietokoneohjelmaa ilman teknistä vaikutusta ei pystytä jatkossakaan patentoimaan, ja hieno avoimen lähdekoodin idea ei kuole tämänkään direktiivin voimaanastumisen jälkeen pois. Sen uskallan väittää, sillä tulen samasta maasta kuin Linux-järjestelmä. Sen sijaan eurooppalaiselle kilpailukyvylle tämän direktiivin kaatuminen voi merkitä uutta takaiskua. Lissabonin julistuksesta on yhä vähemmän jäljellä, jos kaadamme direktiivin. Vastakkainasettelu PK-yritykset vastaan isot, pahat ylikansalliset on liioiteltu ja keinotekoinen. Minun on ollut yhteydessä moni PK-yritys kotimaastani Suomesta, ja ne kertovat hyötyvänsä tästä direktiivistä. Se suojaisi nimenomaan heidän innovaatioitaan ja samalla myös heitä isoja yrityksiä vastaan. Isot yritykset pärjäävät aina, jopa ilman sääntöjä, mutta selkeät säännöt sen sijaan ovat aina pienten hyväksi. En kuulu niihin, herra puhemies, jotka vastustavat patentteja periaatteessa. Patentti kuuluu eurooppalaisuuden perinteisiin, se on nykyaikaisen hyvin toimivan markkinatalouden kivijalka. Se antaa varmuutta ja myös suojaa piraatteja vastaan. Miksi me emme saisi patentoida tietokoneella toteutettuja keksintöjä, jotka hyödyttävät meitä kaikkia arkielämässä? Tällä hetkellä Euroopassa ei ole yhtenäistä patenttilainsäädäntöä. Se luo epävarman toimintaympäristön yrityksille ja investoinneille. Me tarvitsemme hyvää ja avointa patenttilainsäädäntöä jo työpaikkojenkin takia. Toivottavasti, herra puhemies, tästä ei tule taas esimerkki, miten Eurooppa ampuu omaan jalkaansa kilpailukykyä vastaan.
Kiitos, herra Lehtinen. Proszę o zabranie głosu panią Malmström. 1 minuta.
Tack, herr talman. Det här är en mycket komplicerad fråga och föremål för en enorm lobbying från olika grupper. Jag tycker det är jätteroligt att medborgarna för en gång skulle bry sig om vad vi håller på med här i huset. Vi är inte bortskämda med det. Det är viktigt med ett väl fungerande patentsystem i Europa. Enskilda uppfinnare och företag måste naturligtvis kunna ta patent på sina uppfinningar, också datorrelaterade sådana. Men tendensen idag är att ren mjukvara också ges patent. Och det är inte bra. Vi behöver forskare, innovatörer, enskilda programutvecklare som kan komma med nya idéer utan att riskera att göra intrång i triviala patent och hamna i oändliga processer. I första hand bör vi här förkasta hela förslaget med uppmaningen till kommissionen att återkomma med ett heltäckande förslag på ett gemensamt gemenskapspatent som omfattar alla uppfinningar. Det är fel att endast bryta ut mjukvarorelaterade uppfinningar som en enskild sektor. I andra hand så måste vi ändra på den gemensamma ståndpunkten som inte är en bra lagtext. Det finns allt för många oklarheter. Och med utgångspunkt i de flesta av Rocards förslag kan vi kanske då få till stånd en konstruktiv förlikning till små och stora och enskilda företags fromma. Tack, herr talman.
Tack så mycket. Proszę o zabranie głosu pana Zatloukal. 2 minuty.
Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové. Málo která směrnice vzbudila tak vzrušenou debatu jako tato. Myslím, že každý z nás byl intenzivně konfrontován jak s příznivci, tak s odpůrci této směrnice. Směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem totiž významně upravuje pravidla hry v nejdynamičtěji se rozvíjejících sektorech evropské ekonomiky. Vášnivou debatu vzbudila nejednoznačná interpretace termínu program jako takový, program ESAC, který znemožňuje výjimku z patentovatelnosti. Podporuji důslednou ochranu softwaru prostřednictvím ochrany vlastního tvůrčího řešení celého programu nebo jeho části, ale nikoli udělení patentu na jednotlivou myšlenku. Naopak patentovatelným vynálezem musí být takové řešení, které spojí myšlenku samu s technickým účinkem, jako například automobilový bezpečnostní systém. Je zřejmé, že ochrana vlastního vzorce, příkazu nebo instrukce je krok špatným směrem. Nejsem proti patentům obecně, nechci však připustit, aby byla směrnice schválena ve znění navrženém radou, které je podle mého názoru možné chápat nejednoznačně. Podpořím proto jen takovou verzi textu, která zabrání možnému dvojímu výkladu a která tento text precizuje. Sada pozměňovacích návrhů předložených naší frakcí se právě zmiňované problémy snaží napravit. Nemohu nezmínit pro mne osobně politováníhodný postup rady, která ignorovala požadavek můj a mnoha mých kolegů na navrácení směrnice do prvního čtení, podpořený rovněž výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Věřím, že rada bude lépe naslouchat našim připomínkám a tím podpoří vzájemný respekt a spolupráci těchto významných institucí. Závěrem bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Michelu Rocardovi a především pak stínové zpravodajce naší frakce, paní Pia Nora Kauppi, za vynikající práci, kterou odvedli. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pan Zatloukal. Pro zabrání głosu pana Attar Montalto, 2 minuty.
Thank you, Mr. Chairman. The debate on computer-implemented innovations has been an interesting debate, a passionate debate, but unfortunately, most of the contributors have either taken a black or a white position. Everybody realizes that this is an extremely complex issue. Referring to it in biblical terms does not help, because it continues to put into compartments the various arguments. On the one side, without repeating, we have heard that if this directive, if we do not vote on the side of patents in general, this is going to stifle innovation. This is going to make Europe less competitive. This is going to go against what we have been trying to achieve through the Lisbon Agenda. On the other hand, we have heard that if we do have a regulation of patents, this would add to bureaucracy, this would affect the consumer, and we have also heard that it will be a threat to democracy by one speaker. I personally believe that we have to view the whole issue in terms of a global plane. First of all, it is useless for us to concentrate in Europe on this particular aspect without taking the whole aspect of patents into consideration. Secondly, the position of Europe within a global world. It is useless if we legislate and, on the other hand, we are not part of an international legislative structure which encourages other continents and developing or developed countries to participate on a plane, an international plane. Thank you very much.
Grazie, signor. Proszę o zabranie głosu pana Coveneya, 2 minuty.
Thank you, Chair. I'm pleased to have the opportunity to speak on this debate. This is a complex and technical issue, and I want to thank the rapporteur and the shadow rapporteur in particular from my group for the work that she's done on it. Anyone who has been subject to the lobbying by both sides on this debate will have heard convincing arguments for and against the common position proposed. There are a number of points that I'd like to make in the brief time available. Firstly, it should be stressed that the Patents Directive is not proposing the introduction of a new patent system into the EU, but instead harmonising and bringing consistency to patent offices throughout different member states. Whatever your position on patents, one must agree that the current situation, which allows 25 national patent offices, with a lack of a consistent approach between them, does not contribute to an integrated and functioning common market moving forward. However, it's true that the software and IT industries in the EU have been thriving in recent years with the current position. So why do we need a common approach? SMEs in particular seem to be split on this issue. Some people have decided to create the impression that this is an issue pitching the large multinationals against small SMEs. This is not the case from my experience. SMEs very much fall on both sides of the argument, some wanting to protect their ideas and their inventions, and others fearing a patents minefield with the common position that is proposed. And nobody in this House wants to vote for a situation that will in any way harm the future thriving of SMEs. There are two keys to this directive that I want to focus on briefly. First of all, the definition of what we are proposing to allow patents on. We are not proposing the patenting of software as in the US, and that should be stressed, and if amendments need to be accepted to clarify this point, well then so be it, although I think the current wording isn't bad. Copyright is there to protect software. Secondly is the issue of interoperability. This is a key question, and indeed in my view the Arlene McCarthy amendments in this area are worth supporting. We must ensure that equipment or networks that are required for multiple users to allow innovation function are not held from the market. In particular, this is the case for open source and the open source movement, which has been so successful in recent years. In conclusion, can I say, people are beginning to take a very pessimistic approach at this stage, and I think on balance, the overall proposal is likely to be rejected tomorrow. And I think that will spell a very serious failure of the institutions to find common ground and agreement on what is a very important area for the European economy generally.
Thank you, Mr. Coveney. Proszę o zabranie głosu panią Kudrycką, 2 minuty.
Panie Przewodniczący, status prawny programów komputerowych jest od dawna określony. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim. Autorska Europejska Konwencja Patentowa wyklucza patentowanie programów komputerowych. Zarówno teoretycy prawa i informatycy są przeciwni zmianie tej sytuacji. To tylko praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego, którą ma usankcjonować dyrektywa Rady, a ta jest zła i niebezpieczna. Dlatego w imieniu profesora Buzka i swoim apeluję o poparcie wszystkich 21 poprawek pakietu, które przywracają dyrektywie sens, jaki miała po pierwszym czytaniu, lub odrzucenie dyrektywy w całości. Jak stwierdził Parlament Niemiecki w swojej rezolucji 17 lutego tego roku, inflacja patentowa przynosi niebezpieczeństwo zachwiania społecznej akceptacji dla systemu patentowego jako efektywnego narzędzia innowacji postępu. Jest więc odpowiedzialnością Parlamentu Europejskiego pociągnąć za hamulec bezpieczeństwa w takiej sytuacji. Nie ma potrzeby dodatkowego objęcia programów informatycznych prawem patentowym. Podstawowym argumentem za wprowadzeniem prawa patentowego było dążenie do ochrony inwestycji. Materialne innowacje wymagają bowiem długotrwałych prób, a potem inwestycji kapitałowych, zanim pojawią się z nich zyski. Tymczasem inwestycje w dobra natury informacyjnej są zwykle niewielkie, jeśli w ogóle dostrzegane. Nie ma więc żadnej potrzeby ich dodatkowej ochrony prawnej. Wcale też nie jest prawdą, że patentowanie oprogramowania, tak jak rozumie to European Patent Office, jest szansą. Z patentami wiążą się także niebezpieczeństwa i dlatego powinny być stosowane ostrożnie. Patentowych mitów i półprawd jest wiele. Wymienię ich kilka. Udzielenie praw patentowych jest zawsze dobre dla gospodarki. To jest mit. Urzędnicy często mierzą innowacyjność gospodarczą ilością patentów. Patenty mogą jednak szkodzić inwestycjom poprzez ograniczanie konkurencji. Wielka liczba czołowych firm informatycznych nigdy nie ubiegała się o patenty. Prawie nikt z informatyków nie interesuje się opisami patentowymi. Nikomu nie udało się też dowieść bezpośredniego związku między ekspansją patentową a wzrostem gospodarczym. Drugi mit. Patenty na programy mogą pomóc małym i średnim firmom, bo dzięki nim uzyskują one wyłączność na swoje innowacyjne pomysły. Patenty jednak nie tylko chronią, ale i blokują. Mniejszym firmom jest bardzo trudno uzyskać ochronę, bo koszty egzekwowania patentu są bardzo wysokie, nawet i 100 razy wyższe niż koszt jego uzyskania. Do tego dochodzi konieczność uciążliwego rozpoznawania, czy ktoś inny już czegoś nie zastrzegł. W przypadku informatyki, przy szczególnej łatwości wprowadzenia drobnej odmienności, ich patentowanie oznacza tworzenie czegoś w rodzaju pola minowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani poseł, proszę o zabranie głosu pana posła Zwiefkę, 2 minuty.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki i koledzy. Podstawowym obowiązkiem instytucji Unii Europejskiej w procesie legislacyjnym jest tworzenie dobrego, czytelnego i skutecznego prawa. Nie muszę przypominać, ile to razy słyszeliśmy zapewnienia o takim właśnie podejściu zarówno ze strony przewodniczącego komisji, jak i przedstawicieli poszczególnych prezydencji. A parlament bez wątpienia jest ważnym ogniwem w tym procesie. Dyrektywa, nad którą pracę kończymy podczas dzisiejszej dyskusji, jest przykładem na praktykę niestety zupełnie odmienną. Otóż zarówno komisja, jak i Rada uważają, że tylko ich projekt jest jedynie dobrym i odrzucają wnioski zgłaszane przez członków tego parlamentu. Chcę wierzyć, że tym razem to się zmieni i górę weźmie interes milionów obywateli Unii, a także małych i średnich przedsiębiorców, którzy, i o tym należy bez wątpienia pamiętać, zapewniają miejsca pracy dla 90% zatrudnionych. Nie możemy zatem skupiać się tylko na interesach wielkich i bogatych firm. Największe wątpliwości budzi brak jednoznacznego rozdzielenia pomiędzy wynalazkiem, czyli rozwiązaniem technicznym, nadającym się do opatentowania, a programem komputerowym oraz algorytmem, metodą obliczeniową, koncepcją matematyczną, czy też metodą prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w handlu detalicznym. Skoro tak, to sens tego przedsięwzięcia harmonizacyjnego jest co najmniej wysoce wątpliwy. Zapis deklarujący wyłączenie patentowań programu komputerowego jako takiego będzie miał niestety znaczenie iluzoryczne, podobnie jak w obecnej praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego. A pan, panie komisarzu, w swoim wystąpieniu na początku dzisiejszej debaty powiedział, że dyrektywa ta nie będzie wprowadzała zmian w praktyce tegoż urzędu. To niepokojąca deklaracja. Bez wątpienia harmonizacja prawa patentowego, także w odniesieniu do wynalazków tworzonych przy użyciu komputera, jest bardzo potrzebna. Pod jednym jednak warunkiem, że będzie to prawo dobre i to dobre dla większości. Dyrektywa bez poprawek panów Rocarda i Buzka utrwali i będzie sankcjonować niezmiernie liberalne podejście do zasadniczych elementów wyróżniających pojęcie wynalazku. Proszę zatem koleżanki i kolegów o przyjęcie poprawek zgłoszonych przez pana Buzka i pana Rocarda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu, panie pośle. Proszę o zabranie głosu pana posła Karasa. 2 minuty. Bitte.
Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hat jemand nach dieser zweistündigen Debatte von uns den Eindruck, dass hier ein brauchbarer gemeinsamer Standpunkt vorliegt, den wir annehmen können? Hat jemand nach dieser Debatte den Eindruck, dass diese Frage, diese heikle Frage ausdebattiert ist, dass sie entscheidungsreif ist, dass wir hier die notwendige qualifizierte Mehrheit zu einem Ja oder zur Fülle der Abänderungsanträge haben? Ich glaube, nein. Und das hat auch seinen Grund. In der ersten Lesung am 24. September 2004 wurde bei der politischen Einigung des Rates überhaupt nicht aufgenommen. Wie Nora Kauppi hat zum Ratsbeschluss gesagt, der Rat will anscheinend den Willen der gewählten europäischen Gesetzgeber missachten. Ja, der Rat ist ja selbst unsicher. Am 21.12. wurde die Abstimmung auf Bitte Polens von der Tagesordnung genommen. Parlamente in Deutschland, Spanien und den Niederlanden haben sich gegen die Richtlinie in ihrer vorgeschlagenen Form ausgesprochen. Abstimmungen wurden immer weiter hinausgeschoben. Das Europaparlament hat die Kommission zu einer Neuvorlage in erster Lesung aufgefordert. Es gibt einen Beschluss des Jury, einen Beschluss der Konferenz der Präsidenten, einen Beschluss des Plenums für eine Neuvorlage. Wie hat der Rat darauf reagiert? Er hat ein Diskussionsverbot verordnet, es zum A-Punkt erklärt, damit nicht diskutiert wird. Und obwohl der Nizza-Vertrag in Kraft getreten ist, hat sie die politische Einigung, die umstrittene, einfach beschlossen. Ergebnis: mit dem gemeinsamen Standpunkt ist man unzufrieden und bei uns gibt es 178 Abänderungsanträge. Meine Damen und Herren, ich bin der Auffassung, aus inhaltlichen Gründen, ich könnte sie erwähnen, in den Abänderungsanträgen sind sie drinnen. Dieser gemeinsame Standpunkt schafft keine Rechtssicherheit und er fördert die Innovation nicht und er macht den Kleinen Angst. Daher tun wir gut daran, den gemeinsamen Standpunkt morgen abzulehnen und alle Kraft auf eine Harmonisierung des europäischen Patentrechts zu orientieren, statt sektorale Verordnungen als Ersatz dafür umstritten zu beschließen.
Vielen Dank, Herr Karas. Proszę o zabranie głosu panią Jordan Cizely. 2 minuty.
Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Mineva leto dni, odkar sem članica Evropskega parlamenta. In tema o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov je zagotovo ena izmed pomembnejših tem v tem času. Lahko rečem, da je bilo v razpravo o tej direktivi vključenih ogromno ljudi tako v državi, iz katere prihajam, to je Slovenija, kot tudi v ostalih evropskih državah. Že z tega stališča ima predlog direktive pozitivne posledice. Saj so se številni državljani aktivno vključili v demokratični proces in lahko so spoznali, da evropske inštitucije le niso tako zelo oddaljene od njih, če pokažejo nekoliko aktivnosti. A v parlamentu ne odločajo državljani, marveč mi, parlamentarci, zanje in njihovem imenu. In kaj imamo v mislih, ko se odločamo o glasovanju glede direktive? To, da moramo v Evropi slediti ciljem Lizbonske strategije, če želimo ustrezno odgovoriti na izzive globalizacije. Da moramo izkoristiti konkurenčno prednost pred ostalimi predeli sveta in naš razvoj graditi na znanju, raziskavah in prenosu le tega v uporabo. Ljudi pa bomo spodbudili k takemu delovanju le, če bomo med drugim poskrbeli za ustrezno zaščito intelektualne lastnine. Zato moramo zbrati dovolj poguma in poskrbeti za ustrezen, enoten evropski pravni sistem, ki bo nagradil inovativno delo. Prepričana sem, da je sedanji trenutek ustrezen za sprejem predlagane direktive. Da pa ne bi bilo bojazni glede patentiranja programov kot takih, je pravilno, da je v direktivi jasno zapisano, da ti še vedno ostajajo izven patentne zaščite, torej domeni avtorskega prava. Zauzemam se za to, da direktiva vsebuje jasne definicije osnovnih pojmov. Prav tako pa je primerno, da zaradi pomembne vloge malih in srednjih podjetij v Evropski uniji spremljamo vpliv direktive na njihovo poslovanje.
Hvala, gospo. Prosim, zabranje glasu pana Malcolma Harbour.
Thank you, President. Towards the end of what has been an interesting debate, I think it's actually time to get back to what we are talking about, the core of the matter. This is not an extension of existing patent law. It's not actually taking us into any new fields. The whole objective of this is to clarify the existing situation, because the current patent law is being applied in an inconsistent way. And companies who want patents in many cases don't know where they stand. They may actually get a patent from one country, but not from another. At the same time, I think we are all agreed that we do not want to see the sort of patent regime that appears to be running very fast in the United States and others, where patents for what we might call relatively trivial inventions covering business methods or simple software which ought to be covered by copyright will not be covered. But I think what's really at issue, colleagues, is does this proposal in front of us actually achieve that? Put yourself in the position of a patent inspector, where you are having to make a judgment about whether to offer patents. I suggest to you that this wording and many of these wordings here are not only complex, difficult, opaque, but they actually go in entirely the wrong direction. And I think part of the problem is, and I sense it in a lot of the discussions around here, is that I think many colleagues are not accepting the fact that in almost every field of technological invention there is some form of digital technology involved. The notion of a computer aiding or controlling things is actually rather an outdated one. You carry in your mobile phone more computing power than a computer of 10 years ago, a large computer. And that is programmed by instructions. And it is perfectly sensible for companies that have technical innovations encompassing that software to be able to protect it. And I suggest to you, colleagues, that this is going in the wrong direction. It's not helping small businesses. It's not helping large businesses. It's not helping open source movement. And I think we really have to decide whether we have not actually failed completely in this and whether it's not time to start again.
Thank you, Mr. Harbour. Proszę o zabranie głosu panią Rojtową. 2 minuty.
Dámy a pánové, ve veřejném zájmu zakazuje Evropská úmluva patentovat to, co není technickým řešením, zejména vědecké teorie a umělecká díla, matematické metody, plány a pravidla pro vykonávání duševní činnosti a též programy počítačů. Ochranu před zneužitím zde umožňuje autorské právo. Přesto kolem 20 firem podalo na 20 000 žádostí o patenty, které obsahují počítačové programy. Mezi nimi jsou řídící programy pro zařízení od praček až po unikátní medicínské přístroje. Ale podány jsou i žádosti o patenty na čisté softwary a obchodní postupy, jako je nákup do internetového košíku. V mnoha kauzách bohužel rozličně rozhodují národní patentové úřady a pak soudy. A proto Evropa potřebuje jasná pravidla. Bohužel moderní všeobecná směrnice o evropském patentu dosud chybí, což komplikuje dnešní diskuzi o specifické směrnici, která není koncepční a jde nad rámec evropské, ale i světové patentové úmluvy TRIPS. Líbí se velkým firmám a to je jistě důležité. Ale právnická a počítačová veřejnost, akademická obec, menší firmy a také například Český senát upozorňují na nejednoznačnost směrnice a tím riziko extenzivního výkladu s vážnými důsledky pro malé a střední podnikatele a také spotřebitele. Rada navíc bohužel nepředložila studii dopadů pro SMEs a pro nové členské státy, jak žádal Evropský parlament. Tady v parlamentu vzniká ad hoc koalice napříč frakcemi. Naším cílem je umožnit díky kompromisu dohodu o společných pozměňovacích návrzích a patentovat ochranu firmwareu, to je řídících programů pro technická zařízení, ale jen jako součást celého vynálezu. Chceme i pro spotřebitele zajistit snadnější interoperabilitu a zamezit patentování triviálních nápadů. Vždyť cena za patent je 30 000 euro a procedura trvá v průměru 4 roky. Obojí je bariérou pro dynamický rozvoj v IT sektoru. Jehož motorem jsou malé a střední firmy, které představují 70% obratu a 80% zaměstnanosti v tomto odvětví. Předkládáme proto jednoznačnější linii mezi strojové patenty a čisté softwary. Na závěr zdvořile žádám komisi o jasné slovo, jak je daleko příprava moderního evropského patentu. Nepodařili se směrnici změnit, raději ji celá skupina zamítne.
Děkuji. Proszę o zabranie głosu pana Schleitera, 1 minuta.
Tak, herr Utfernde.
Idag kan man se om man bevisar en gammeldags patentlagstiftning med en gammeldags syn på storbolag, med gammeldags syn på utveckling. Eller om man vill ha en modern, småskalig, kreativ utveckling med en modern lagstiftning. Alla säger att de inte vill ha mjukvarupatent. Vi har sett katastrofen i USA när man gör så. Och det enda sättet att bevisa det idag är att rösta för de 21 kompromissändringsförslag som jag och många andra har skrivit under. Då får vi en intelligent, balanserad lagstiftning där kreativiteten och en sund patentlagstiftning kommer till del. Röstar man emot visar man att man är helt i händerna på storbolagen och man får en lagstiftning som innebär att program som styr en apparat blir patenterbara. Det är som att ge manualer till apparater patentskydd. Och en sån värld är inte modern. Tack.
Tack så mycket. Proszę zabranie głosu pana komisarza Almunia. Panie komisarzu, proszę. Proszę.
Thank you, Mr. President. Those of you who have been directly involved in working on this proposal know that we are dealing with a very complex area. The directive cannot be turned on its head. What we need is a proper balance between stimulating innovation and making sure competition is not stifled. As Commissioner McGreevy said in his statement of last March 2005, the ball is in your court. Whatever you decide, the Commission will take account of it and respect it. Should you decide to reject the common position, the Commission will not submit a new proposal. Also, you should remember that rejection would stand in the way of many European undertakings and go against our common Lisbon objectives of increasing Europe's competitiveness. President, various members have raised during the debate the question of interoperability. On this issue, the Commission maintains a certain degree of flexibility. Compulsory licensing schemes are already present in Member States' legislation. It's a suitable solution, provided that no discrimination between different software development models, proprietary or open source, is ensured. Companies should be motivated to license voluntarily. However, if rights holders abuse their rights by imposing unreasonable conditions, authorities should step in to ensure fair terms are applied. A limited interoperability exception geared towards the promotion of open standards could also constitute a sound approach, provided that international obligations are respected. Various members have also raised copyright. And let me clarify that copyright is a separate and different right from patents. Copyright and patents protect different aspects of something which is new and original. So patents do not affect the existence of copyright. Copyright protects the expression of an idea, but it does not protect any invention. And copyright protection does not prevent someone taking an invention and expressing it in a different way.
Dear colleagues, may I ask you to take seats quietly? Commissioner is speaking. Please take your seats quietly. Thank you.
Thank you, President. With regard to small and medium-sized businesses and their access to their patent system, I should signal two aspects. First, members will be aware of the Commission's proposals for a community patent, which would reduce costs for patent protection across the whole of the European Union. And secondly, we have had a feasibility study done on the question of insurance against the cost of patent litigation. This study is now in a second phase, and consultants have been asked to come up with concrete proposals. President, in view of the high number of amendments tabled, we are providing the Secretariat with an overview of the Commission's position on them in writing for inclusion in the minutes of this debate. And finally, President, I hope that the vote will result in a positive outcome. However, should further work be necessary for finding an agreement with the Council, the Commission stands ready to assist both co-legislators towards reaching a constructive outcome. Thank you very much.
Muchas gracias, Commissioner. Głosowanie odbędzie się w środę. Zamykam debatę. Dziękuję.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,